redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich war mal wieder nicht unterwegs, weil ich ja nie unterwegs bin. Dafür warst du wieder unterwegs.
Ich war viel unterwegs. Ich war zuerst in Bayern. Ich war auf dem höchsten Berg von Deutschland. Ich war im Kloster und habe mit Stringtheoretikern gesprochen. Dann war ich in Darmstadt bei der Satellitenkontrollzentrum. Und dann war ich wieder zu Hause. Inzwischen doch war ich in Österreich.
Das mit Darmstadt, das ist voll langweilig, oder? Das, weil man denkt ja immer so, Houston! Also ich kenne ja den Rainer Kresken. Und der hat mal gesagt, naja, das ist halt alles nicht so Houston, wir haben ein Problem mäßig, sondern da sitzen halt Leute an Computern.
Ich glaube, in Houston sitzen auch Leute an Computern.
Ja, aber das sieht spektakulär.
Warst du schon mal dort in Darmstadt?
Nee, noch nie.
Hab ich leider nicht. Also es schaut dort, also der Kontrollraum ist halt auch so ein großer Raum mit so großen, so richtig so verbauten Computern quasi, mit Bildschirmen und allem drum und dran und irgendwie großen Lampen, die rot und grün leuchten. Aber so richtig, ich meine, die so Action halt irgendwie. Ja, das, da wo jetzt, was jetzt hier los war, das war halt jetzt nicht so, das war eher so ein PR-Event, nicht so sehr unbedingt das große Action, weil wie dieser das Raum, sondern dort angekommen ist, es ging um diese Rosetta-Kometen-Rendezvous-Geschichte. Mhm. Das war jetzt in der gesamten Mission zwar ein wichtiger Zeitpunkt, aber jetzt nichts, wo irgendwas großartig Wichtiges passiert ist, also wo halt irgendwie hunderte Leute da sitzen müssen und irgendwie steuern müssen und so weiter. Das
ist echt
vorher
echt
gemacht worden.
Aber also ist das, denn nicht so ein Ding auf so einem Kometen landen, ist das nicht total kompliziert?
Ja, aber das ist noch nicht gelandet dort. Das ist ja quasi erstmal nur die Raumsonde dorthin geflogen. Das heißt, die Raumsonde fliegt seit 2004 durch die Gegend, Rosetta, und soll dann jetzt den Kometen umkreisen, was jetzt in den nächsten Wochen irgendwann passieren wird. Mhm. Und dazu muss natürlich erstmal die Raumsonde ungefähr die gleiche Geschwindigkeit haben wie der Komet, damit die jetzt momentan fliegt die quasi einfach so mal neben dem Kometen her, bevor sie in den Orbit einschwenken. Dazu muss halt die Geschwindigkeit angeglichen werden. Und da gab es in den letzten Wochen und Monaten halt immer wieder Manöver, wo die halt dann dementsprechend vorausberechnet, so und so lange die Triebwerke da irgendwie eingeschaltet haben und immer wieder ein bisschen runtergebremst haben, ein bisschen beschleunigt haben, je nachdem. Und was jetzt da letzte Woche, je nachdem, wie wir Sonntag definieren.
Genau. Wir zeichnen gerade an einem Sonntag auf, ja.
Also am Mittwoch, dem 6. August, da war im Prinzip das letzte Manöver. Das war also davor, waren es wirklich lange Manöver, wo das Ding halt irgendwie minutenlang gebrannt hat, quasi die Triebwerke. Und das war quasi die allerletzte Anpassung, die wirklich noch ganz kurz war, wo man die Geschwindigkeit dann nochmal einen Meter pro Sekunde verändert hat. Also wirklich nur das letzte minimale Anpassungsmanöver, bevor man dann endlich sagen kann, okay, jetzt sind wir da und jetzt überlegen wir uns, wie wir da genau eine Umlaufbahn kriegen. Also das war quasi so ein zeremoniales Event, wo halt dann, wie es halt immer so ist, die ganzen Ehrengäste, Wissenschaftler, Medien alle irgendwie eingeladen werden und dann gibt es halt irgendwie jede Menge Reden, alle Raumfahrt, die nationalen Raumfahrtorganisationen, die Chefs kommen vorbei und erzählen, wie toll ihre eigene Organisation nicht ist und was das eigene Land nicht für einen Beitrag geleistet hat. Irgendwelche Politiker kommen und erzählen irgendwas und dann gibt es halt immer Schalter in das Kontrollzentrum, wo man irgendwas sieht und ja, halt so ein Medien-Event halt. Und es war ganz interessant, es ist immer ganz interessant, dorthin zu gehen, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie großartig wie jetzt irgendwie bei Apollo 13 in dem Film da irgendwie, weiß Gott, was für Action zu sehen kriegt. Man kriegt halt interessante Wissenschaft zu sehen.
Das ist also auch aus, ich sag mal, astronomischer Sicht ist das jetzt überhaupt kein Hexenwerk gewesen, sondern wenn man davon ausgeht, dass die Berechnungen gestimmt haben, die man vorher angestellt hat, war das eigentlich jetzt ein Routinemanöver und noch nichts so Besonderes.
Also ich meine, natürlich ist es schon was Besonderes, wenn du quasi eine Raumsonde 10 Jahre lang durch die Gegend steuerst.
Das ist klar.
So weit hinaus, ich meine, das Ding ist irgendwie hinter der Marsbahn irgendwas, ist es schon jetzt nicht trivial, sowas zu machen.
Das ist klar.
Aber es ist jetzt auch kein, wie gesagt, es ist kein Hexenwerk.
Ja.
Es ist halt Himmelsmechanik, wo man im Prinzip gut weiß, wie man das macht, wie man das berechnen muss. Also die Leute, die dort arbeiten, das ist ja der Job, die wissen, wie man sowas macht. Und insofern war da jetzt nicht zu erwarten, dass da irgendwie wahnsinnig groß was schief geht. Also man, natürlich kann immer irgendwo ein Teil ausfallen oder sonst irgendwas, aber im Prinzip war das relativ klar, dass da jetzt nicht wahnsinnig großartige Dinge passieren, im positiven wie im negativen Sinn. Also wenn, dann, das wird dann erst im November, wenn dann quasi wirklich im November soll ja dann die Rosetta-Sonde eine Landeeinheit absetzen. Das heißt, da landet dann wirklich was auf Kometen, das ist dann schon wieder eine andere Sache. Das hat man in der Form bis jetzt noch nicht gemacht. Also das wird dann wirklich nochmal interessant.
Das heißt, eigentlich war das Interessante, Rosetta aufzuwecken vor ein paar Wochen.
Das war im Januar, das war wirklich
im Januar, ist das schon wieder so lange her, ich werde irre.
Aber das war interessant, aber das Ding musste halt irgendwie abgeschaltet werden, weil halt für die ganze Reise nicht so viel Energie übrig war. Und so eine Raumsonde, da können natürlich alle möglichen Dinge passieren. Ja. Da kann irgendwie Strahlung, die da rum ist, Temperaturschwankungen, Mikrometeoriten, also die könnte halt durchaus sein können, dass das Ding einfach nicht mehr aufwacht und man hätte auch nichts machen können. Weil das war ja quasi nicht so, dass man irgendwie einen Weckruf hinschickt und das aktiviert, sondern die wurde quasi abgeschaltet mit so einem eingebauten Radiowecker, der halt zu einer bestimmten Zeit klingelt und dann wacht die auf oder nicht. Und
wenn oder sie nicht
aufwacht, ja, kann man nichts machen. Also das war halt, da konnte man quasi halt wirklich nur da sitzen und warten, kommt jetzt irgendwie mal ein Pieps zurück oder nicht.
Okay.
Und das war natürlich, ich weiß nicht, ob du das irgendwie live verfolgt hast damals. Das, ich war damals nicht live in Darmstadt, aber das war natürlich, es gab quasi so einen einigermaßen gut vorausberechneten Zeitpunkt, wo die Sonne sich melden sollte. Mhm. Und dann gab es so im Prinzip so wie die Snooze-Funktion bei der Wecker, wenn du nicht aufstehen willst, dann kommt dann nach ein paar Minuten nochmal.
Ja.
Und das sowas Ähnliches war da auch eingebaut. Und wenn es halt beim ersten Mal nicht klappt, dann klappt es vielleicht beim zweiten Mal. Und ja, dann kam halt der Zeitpunkt und dann kam nichts. Und dann sind die wirklich alle da extrem angespannt alle rumgesessen. Ich meine, für die Medien, die da waren, war es wurscht. Für die ist irgendwie Rosetta kaputt, genauso eine Story wie Rosetta wacht auf.
Stimmt.
Aber ja, die Leute, die dort arbeiten, ja, die haben halt wirklich schon 10 Jahre mindestens. Ich meine, so eine Raum.
Naja, wenn die seit 10 Jahren unterwegs ist, dann haben die auch noch mal vorher 10 Jahre genau, Entwicklungsarbeit gehabt.
Ja, also die haben quasi im Prinzip ganze Karrieren darauf aufgebaut und dann, die waren dementsprechend angespannt und dann kam dann das Signal doch noch. Auch nicht so, dass das irgendwie so großartig der Bildschirm anspringt und dann irgendwie Rosetta sich präsentiert oder sowas. Das ist halt einfach irgendwie so eine Kurve auf einem Computerbildschirm, die man einmal kurz nach oben ausschlägt oder sowas. Ja. Also jetzt nicht sehr dramatisch. Aber da sind da wirklich alle, die ganzen Wissenschaftler, alle sich irgendwie jubeln in den Armen gelegen. Richtig so, als wäre da jetzt gerade irgendwie der erste Europäer auf dem Mars gelandet ungefähr. Also das war da wirklich dementsprechend viel Aufregung. Also da ging es wirklich rund.
Und was hast du mit Stringtheoretikern im Kloster geredet? Warum im Kloster?
Es gibt von der Uni München, die machen anscheinend, die haben das so eine, ich weiß gar nicht, was das heißt, so ein Elite-Lehrgang, keine Ahnung, so einen speziellen Lehrgang für halt Studenten aus aller Welt, wo du halt bewerben kannst und sagst, du willst jetzt irgendwie 1 Jahr, 2 Jahre hier an der Uni München arbeiten, über halt theoretische Physik, Stringtheorie und den ganzen Kram. Und im Rahmen dieses Lehrgangs machen die anscheinend einmal im Sommer oder im Winter so eine Exkursion irgendwo hin, Skifahren im Winter oder im Sommer irgendwo wandern. Und da haben die halt immer ein so soziales Programm, aber eben auch Vorträge. Und in dem Fall hat diesmal im Kloster St. Ottilien stattgefunden, wenn du das kennst.
Nee.
Das ist bei irgendeinem See, so ein bisschen beim Ammersee, aber noch im, ich glaube, beim Ammersee in der Nähe ist das. Mhm. Ist nicht, das ist so ein riesengroßes Klostergelände. Da hast du auch irgendwie Kirchen, Buchläden, eine Schule ist dort, Werkstätten, alles. Das ist wirklich, im Prinzip hat auch eine eigene Bahnstation. Das ist im Prinzip ein kleines Dorf im Wesentlichen. Und die haben halt, vermieten halt auch irgendwie da Konferenzräume und kannst halt in den Klosterzellen dann quasi auch direkt dort alles schlafen und so. Und die hatten halt eine Mathematikerin oder theoretische Physikerin, die halt einen Vortrag über das Thema gehalten hat und dann quasi ich so als leichte Unterhaltung, Astronom für den Stringtheoretiker. Also ich habe denen dann halt ein bisschen was über Asteroiden erzählt und so über meine eigene wissenschaftliche Arbeit und dann auch meine Arbeit als Wissenschaftsautor, haben halt auch, weil sie halt immer gern was dabei haben, was sie so gibt es ein Leben außerhalb der Wissenschaft, also wie Karrieren aussehen, die nicht in der Universität stattfinden.
Ja.
Dann ein bisschen so erzählt, wie man halt dann quasi, was der Unterschied ist jetzt zwischen Wissenschaftler und Wissenschaftsautor, wie sich es vorher gelebt hat, wie sich es jetzt lebt, wie halt man so eine Karriere angeht und so weiter. Und dann sind wir da irgendwie noch rumgesessen in dem Klosterbräu-Dings und haben irgendwie Bier getrunken und alles. Das war recht nett dort.
Und was war noch? Wo warst du noch? Warum bist du eigentlich immer so viel unterwegs? Wo nimmst du die Zeit her?
Naja, mein Job kann ich ja im Prinzip überall machen. Ich
muss ja, nur irgendwie
schreiben.
Ab und zu,
ja, ich muss auch viel recherchieren, viel Vorträge halten. Und was jetzt, zumindest das Bayern war jetzt quasi einen Vortrag halten, das war quasi Arbeit.
Mhm.
Dann war ich davor, war ich auf der Zugspitze. Das war einerseits, das war so halb, das war ein bisschen Recherche, das ist auch so ein längeres Projekt, da sage ich was dazu, wenn es soweit ist, aber im Rahmen dieses Projektes musste ich sowieso irgendwie auf die Zugspitze und dann hatten mir meine Eltern zum Geburtstag so einen Ausflug geschenkt.
Ach so.
Und den haben wir jetzt irgendwie 3 Tage oder 2 Tage da in Bayern verbracht und unter anderem eben an meinem Geburtstag die Zugspitze bestiegen, also nicht jetzt komplett von ganz unten, aber ich war zumindest auf dem offiziellen Gipfel oben, wo man dann auch mit der normalen Seilbahn nicht hinkommt, sondern noch ein kleines Stückchen klettern muss. Also das war recht nett. Und danach war ich in Österreich, da bin ich öfter halt.
Nee, da kommst du ja her.
Ja, genau.
Und da hast du auch nur Besuch gemacht oder hast du da auch wieder irgendwo Wissenschaft ausgegraben? Kannst du eigentlich überhaupt irgendwie auf die Welt gucken, ohne Wissenschaft dahinter zu sehen?
Natürlich, aber das macht halt, kommt davon, ich habe jetzt kein Problem damit, auf die Welt zu gucken und Wissenschaft zu sehen. Also das ist ja, ich finde es interessant, da irgendwie mir zu überlegen, was halt irgendwie ein anderer Blick auf die Welt ist. Also die Dinge sind halt dann irgendwie, ich meine, so jetzt mal, wenn du jetzt quasi jetzt nicht irgendwo weiß Gott wo auf exotischen Orten bist, dann kennst du die Welt ja wie sie gesagt, also du wirst jetzt, wenn du jetzt irgendwie normal durch Berlin gehst, wirst du auch nicht alle fünf Minuten irgendwie, oh, hier, guck, irgendwie aufschreien oder sowas, weil du weißt ja, wie Berlin ist.
Ja.
Und wenn du halt irgendwie so ein bisschen dir überlegst, während du halt so durch die Welt gehst, was da halt irgendwie, quasi, was es da noch für andere Blickwinkel drauf gibt, dann wird die Welt irgendwie interessanter. Also insofern stört mich das auch nicht, dass ich mir halt immer wieder mal Gedanken drüber mache, wo die Wissenschaft in der Welt steckt. Also insofern.
Ja, das sind ja auch, das ist ja immer auch, ich denke ja auch immer, nur weil ich weiß, warum der Sonnenuntergang so schön ist, wird er ja nicht weniger schön. Das ist ja das, was die Esoteriker immer unterstellen, dass die sobald man mit Wissenschaft an Naturphänomene herangeht, dann die Welt kälter werden würde. Das ist ja auch was ich überhaupt nicht verstehe, dieses Argument.
Ja, das gibt es ja im Prinzip schon seit Isaac Newton, da hat er dieses Unweaving the Rainbow, ich glaube von Keats, dieses Gedicht, wo er sich quasi in dem Gedicht beschwert, dass Newton jetzt quasi die Magie aus dem Regenbogen rausgenommen hat, weil er halt mit seiner Optik erklärt hat, wie der funktioniert. Mhm. Und dann gibt es noch die recht bekannte Replik von Richard Feynman drauf, wo ich dem auch irgendwie so ein Geisteswissenschaftler, Kollege, glaube ich, so was gemeint hat, ja, wenn du halt irgendwie alles erklärst, dann ist da wenn du die Rose erklärst, dann ist die Rose nicht mehr schön, und hat irgendwie auch Feynman gesagt, er versteht das überhaupt nicht. Ich meine, es kommt höchstens immer nur noch Schönheit dazu. Je mehr man darüber weiß, desto schöner werden die Dinge, aber die können nicht weniger schön werden, nur wenn man darüber Bescheid weiß. Also das verstehe ich auch nicht, dass man irgendwie, ich glaube, es liegt daran, dass man quasi, man verliert so eine sich eingebildete Freiheit. Ja, also in der Esoterik ist es ja immer wichtig, dass quasi alles möglich sein muss. Also
stimmt.
Die haben halt immer ein Problem damit, dass Dinge einfach nicht möglich sind. Und wenn man über was Bescheid weiß, dann weiß man halt, okay, das kann jetzt einfach nicht möglich sein, und das schon. Und ich glaube, dass das sehen die, also die, quasi die sehen die Realität als Einschränkung ein.
Ja.
Weil die Realität schränkt natürlich ein, weil die Dinge sind so, wie sie sind und nicht so, wie sie nicht sind. Und das ist halt die fundamentale Einschränkung, in der wir zurechtkommen müssen. Mhm. Und in der Esoterik, glaube ich, will man halt, dass die Realität so ist, wie man sie sich vorstellt. Und da muss halt quasi alles möglich sein. Und da hat man dann so eine gewisse Abneigung gegen Leute, die sich damit beschäftigen.
Also die Grenzen aufzeigen.
Funktioniert, genau.
Ja. Ich habe was Hübsches gefunden, was da so ein bisschen hinpasst. Und zwar, warte, ich such's. Natürlich, ja, doch, hier. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Psychotherapie gar nicht so wirksam ist, wie sie wirksam zu sein scheint. Und zwar haben die geguckt.
Anfangs unterbrechen, bei Psychotherapie, da weiß ich immer, da gibt es diesen Sigmund Freund-Kram.
Ja, das ist und Psychoanalyse.
Ja, ich weiß immer nie, was jetzt das
Psychotherapie,
das Psychotherapie ist und was nicht.
Psychotherapie ist die Gattung. Mhm. Psychoanalyse ist ein Unterdings. Also Psychotherapie ist alles, ne? Also Verhaltenstherapie, okay. Was weiß ich was Therapie. Und dann gibt es halt die Psychoanalyse. Das ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält. Hat Karl Kraus mal gesagt, in einer Fackel geschrieben, damals vor 100 Jahren oder so ähnlich. Es gibt so ein Autor oder der Erste, der überhaupt mal überprüft hat, ob das, was die Psychotherapie behauptet, denn auch stimmt. Also ne, die Heilungserfolge, die sie behauptet, ob die überhaupt stimmen, war Hans Eysenck. In den 50er Jahren hat der sich tatsächlich mal angeguckt hier, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von Spontanremission irgendwelcher psychischen Erkrankungen und der Heilung von psychischen Erkrankungen durch Eingriffe durch einen Psychotherapeuten, und hat halt damals in einer vergleichsweise kleinen Studie herausgefunden, dass zwei Drittel aller Heilungserfolge, die Psychotherapie sich auf die Fahnen geschrieben hat, gar nicht auf Kosten der Psychotherapie gingen, sondern die Leute sind halt so wieder gesund geworden.
Ich glaube, die Psychotherapie hat auch einen starken Placebo-Anteil.
Also das natürlich. Also betüdeln hilft ja immer. Ja. Aber es gibt natürlich auch, und das ist halt, Eysenck ist halt 50 Jahre her, mittlerweile haben wir auch genug Belege dafür, dass bestimmte psychotherapeutische Eingriffe sehr, sehr gut wirksam sind, zum Beispiel Verhaltenstherapie.
Also da ist es nochmal Nachfrage. Sind da jetzt quasi wirklich nur so, dass irgendwie du gehst irgendwo hin und der Quatsch mit dir, oder ist auch der ganze medikamentöse Bereich?
Das ist Psychiatrie. Medikamentöser Bereich ist Psychiatrie.
Okay, das ist wieder auch quasi wieder, ist quasi nicht da irgendwie mit rein geordnet.
Nee, es geht tatsächlich um die Psychotherapie, also Psychologen, die intervenieren.
Ich dachte, dass das vielleicht immer schon ein bisschen so verschränkt ist, dass quasi der Psychotherapeut, der auch sagt, okay, da nimm jetzt mal hier das.
Nee, das kann der gar nicht so einfach.
Okay.
Um Medikamente verordnen zu dürfen, musst du Arzt sein, Mediziner. Und die Psychotherapie, also ne, im Sinne von Verhaltenstherapie oder sowas, also Diplompsychologe, wo man dann hingeht, der darf nicht einfach so alle beliebigen Medikamente verordnen. Das darf nur der Psychiater. Und die Psychiatrie ist eine zusätzliche Ausbildung in der Medizinerausbildung.
Die sollen sich aber vernünftige Worte ausdenken.
Das gibt's ja nicht. Ja, kommt aus Wien. Das meiste, was in der Psychologie geredet wird, hat Freud sich ausgedacht. Darum glauben ja auch alle, dass Psychoanalyse so eine tolle Sache ist, weil wir mit den Worten der Psychoanalyse die Seele, also Mind, alles, beschreiben.
Alles Psychos.
Genau, alles Psychos. So, Eysenck hat gesagt, funktioniert nicht. Ja? Mittlerweile haben wir sehr viele Belege, die Eysenck ein bisschen widerlegen. Also es gibt halt sehr viele Erfolge, auch nachweisliche Erfolge, nachweisbare Erfolge. Nichtsdestotrotz sind vor kurzem ein paar Wissenschaftler hingegangen, und zwar von der Emory University. Das ist so eine der Top-Forschungsuniversitäten in den USA, von denen ich vorher nie was gehört hatte. Musste ich mir auch erstmal zusammen googeln, was das für eine Uni ist. Es gibt offensichtlich so ein, sowas, ja, ich weiß nicht, ein Universitätsverbund von, oder ein Verbund von Universitäten, die besonders viel Grundlagenforschung betreiben. Da gehört Emory irgendwie dazu. Kanntest du die?
Habe ich bis jetzt noch nicht davon gehört. Ja. Also ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie...
Bill Clinton ist da hingegangen.
Oh, das muss nichts heißen.
Nee, was, Bill Clinton oder Jimmy Carter? Ich weiß nicht, ja.
Also wäre mir zumindest irgendwie, wenn, dann kenne ich halt die, wo halt irgendwie viel physikalisch aus dem Programm stattfindet. Also da wären mir die jetzt noch nicht aufgefallen. Aber
so, die jedenfalls sind hingegangen und haben gesagt, jo, wir gucken uns das nochmal an. Also wir gucken uns einfach mal an, wie denn jetzt mittlerweile das Verhältnis ist. Also nachdem Eysenck behauptet hat, zwei Drittel sind eigentlich ein Fehlschluss, haben sie halt geguckt. Wie sieht's aus? Haben halt auch alle möglichen Studien, ne, mal wieder so Meta-Analysen gemacht und so Zeugs gemacht und sind dabei auf eine interessante Sache gestoßen, nämlich, und das finde ich eigentlich schön, Psychotherapeuten unterliegen denselben kognitiven Verzerrungen wie alle anderen Menschen auch.
Ja, warum sollten die nicht?
Ich meine, man könnte ja denken, so, okay, also das wissenschaftliche Denken ist dem Menschen nicht innewohnend, das ist halt Arbeit, ne, das kommt nicht von alleine, das muss man sich jeden Tag neu erarbeiten, so zu denken. Und man könnte ja jetzt annehmen, dass wenn da jemand eine Therapieform anbietet, von der er glaubt, dass diese Therapieform wirksam ist, dass er auch gelegentlich mal darüber nachdenkt, ist sie eigentlich wirklich wirksam oder ist das was anderes, was da passiert? Und stellt sich halt raus, es ist was anderes, was da passiert. Die kognitiven Verzerrungen sind exakt so wie, was heißt exakt, ne? Aber sind genauso groß oder klein wie bei allen normalen Menschen, die halt nicht Psychotherapeuten sind, auch. Und im Wesentlichen haben die vier große kognitive Verzerrungen beobachtet bei den Psychotherapeuten. Das eine ist der naive Realismus. Ja, zu glauben, was ich hier sehe, ist auch so, wie ich es sehe. Ja, das heißt, es ist ja nicht unbedingt immer so, sonst wäre die Welt eine Scheibe und der Mond aus Käse. Ein Bestätigungsfehler, also hauptsächlich Belege oder hauptsächlich Phänomene in seine Beobachtungen einzubeziehen, die bestätigen, was man vorher schon zu wissen glaubte. Confirmation Bias heißt der auf Englisch. Genau. Dann gibt es noch einen Effekt, ich weiß gar nicht, wie diese kognitive Verzerrung heißt, ehrlich gesagt, habe ich auch vergessen nachzuschlagen, dass du Ursache und Wirkung miteinander in Verbindung bringst, wo gar nicht Ursache und Wirkung sind, also ein Korrelationsfehler, sowas.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Und dann gibt es noch die Kontroll, also Illusion of Control nennt es die Psychologie, witzigerweise. Das heißt, du überschätzt im Grunde deine eigene Wirkmächtigkeit auf deine Umwelt. Ja, du denkst, du wärst ständig in Kontrolle und jetzt bist du natürlich Psychotherapeut, hast lange studiert, hast danach ich glaube, die Therapeutenausbildung dauert 8000 Stunden, eine sehr lange Ausbildung gemacht. Das heißt, alleine daher, dass du so viel investiert hast, musst du ja schon schätzen oder auf die Idee kommen, dass du in besonderer Weise befähigt bist, mit eben der Psyche umzugehen. Bist du aber gar nicht.
Das klingt ein bisschen so, wenn du dir anschaust, die ganzen irgendwelche Astrologen, Kartenleger und so weiter, das sind ja auch in den allermeisten Fällen, sind das ja keine Betrüger, die jetzt quasi absichtlich, wissentlich da irgendwelche Leute reinlegen und abzocken. Das ist kognitive
Verzerrung.
Ja. Sondern das sind auch Leute, die haben auch die ganzen Verbänden da sonst irgendwie viel, viel Geld ausgegeben für irgendwelche Schulungen und dann machen die halt auch ihre, ist im Prinzip auch so eine Art Gesprächstherapie mit irgendwelchen Placebo-Horoskopen und so weiter, was die da machen. Und die sehen halt auch, dass halt vielen Leuten das quasi hilft, unter Anführungszeichen, was da passiert. Und kriegen halt auch diese quasi das Gefühl, okay, was ich hier mache, das funktioniert. Und erhalten, glauben dann so selbst an daran, dass die quasi jetzt fähige Astrologen sind und Astrologie funktioniert. Also das würde mich interessieren, ob man jetzt, wenn man das jetzt quasi diese Studie weiterführt, eben auch auf das, was jetzt quasi nach wissenschaftlichen Standard ganz offensichtlich halt unwirksamer Unsinn ist, wenn man das damit reinbezieht und ob es da jetzt wie ähnlich sich quasi das, quasi die wissenschaftlich anerkannte Psychotherapie und die Pseudo-Psychotherapie der Esoteriker, wie sich da die unterscheiden in der Hinsicht.
Das wäre auch nochmal interessant, weil es gibt ja auch so eine quasi esoterische Psychotherapie. Also es gibt eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Das ist halt so der kurze Weg, ne? Dauert so ein Jahr. Und danach darfst du dann im Geist oder in der Seele der Menschen rumfuschen. Und ich hatte mal in einer Radiosendung eine Anruferin, die klingelt halt, also, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Die rief halt auch an, ich glaube, es ging sogar um irgendwie die schlechteste Entscheidung meines Lebens oder irgendwie sowas. Rief an und sagte, ja, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und habe diese Ausbildung gemacht, ein Jahr lang, auch abgeschlossen und alles. Und ich kann nur dringend davon abraten, das fand ich sehr interessant, ich kann nur dringend davon abraten, zu Heilpraktikern für Psychotherapie zu gehen. Wir haben nämlich nicht wirklich Ahnung. Ja, und das fand ich, also die hat ein so flammendes Plädoyer gehalten gegen ihre eigene Ausbildung und gegen ihren eigenen Beruf, den sie dann auch nicht ausgeübt hat, weil sie gesagt hat, ich mache das jetzt zu Ende, aber dann war es das auch und dann ziehe ich durch die Lande und warne die Menschen davor. Das fand ich schon sehr bemerkenswert.
Ich freue mich auch, dass die Menschen halt immer so bereitwillig quasi ihre Psyche jetzt in die Hände von solchen Leuten geben. Ich meine, ich käme mir auch keiner auf die Idee, jetzt irgendwie anstatt zum Zahnarzt irgendwie zum Zahnologen zu gehen, der irgendwie an 5 Wochenendkursen irgendwie esoterische Zahnheilkunde gelehrt hat und den da irgendwie an den Zähnen rumfuschen zu lassen.
Der Zahnarzt allerdings, der arbeitet an einem greifbaren Ding, ne? Zahn kaputt, ja, Zahn heil, das sind genau, Zustände, die kannst du eindeutig messen.
Klar, aber da ist es jedem klar, dass das halt irgendwie, dass man sowas nicht macht, dass man quasi, um sowas zu machen, halt eine entsprechende Ausbildung braucht. Und wenn es halt irgendwie um die Psyche geht, dann weiß ich, da hat halt irgendwie jeder es kommt ja selten jemand auf die Idee, wenn du das sagst, du hast Zahnschmerzen, dann sagen die Leute, ja, geh zum Zahnarzt, aber die kommen ja nicht auf die Idee, dir zu erklären, jetzt wie ihrer Meinung jetzt nach hier Zahnschmerzen funktionieren und so weiter. Aber bei der Psyche, wenn du nämlich psychische Probleme hast, dann hat quasi auch jeder eine eigene Theorie und was ist wieder so eine Disziplin, wo man sich quasi als Laie sehr schnell selbst für einen Experten hält.
Ja, natürlich, weil das ist halt, ja, klar, darum funktioniert die Psychoanalyse ja auch so gut, weil das ist halt alles so schön plausibel und heute wird es eine psychologielastige Sendung, habe ich,
glaube ich. Das kommt drauf an. Okay, dann lasse ich mein Psychologie-Thema weg.
Nee, lass mal drin, nimm es mal rein, dann muss ich es nicht erzählen. Vielleicht haben wir ja identisch. Was hast du mit?
Das war also eigentlich eher so aus dem Bereich Wissenschaft stellt Dinge fest, die vollkommen logisch erscheinen. Mhm. Da geht es darum, dass es netter ist für Leute, wenn sie mit Menschen quatschen. Ja. Also das ging irgendwie irgendwas, die haben, wenn man quasi beim Einkaufen hier mit dem Verkäufer redet, schreiben die hier in diesem Artikel, dann ist es halt einfach netter, dass soziale Interaktionen steigern das Wohlbefinden, ist im Wesentlichen die Aussage, was wie gesagt ziemlich jetzt nicht wahnsinnig originell klingt, aber die haben das halt irgendwie mit so einem Computermodell irgendwie gemessen und irgendwas ist so ein Computer-Heini auf dem Bildschirm gehabt und da musste man dann entweder links oder rechts hingucken auf einen Punkt und den dazu bringen, quasi auch jetzt links oder rechts zu gucken und irgendwie die eine Hälfte hat gesagt bekommen der Leute, dass es quasi einfach ein Computer ist, der das entscheidet und die andere Hälfte hat gesagt, das Bild wird von einem realen Menschen gesteuert, obwohl es immer der Computer war. Mhm. Und am Ende haben die, denen gesagt wurde, dass es sich um einen Menschen gehandelt hat, haben sich dann halt quasi besser gefühlt, was dann auch mit MRT-Aufnahmen nachgewiesen worden ist, dass da irgendwie das Belohnungssystem aktiviert worden ist. Also die gemeint haben, dass es quasi Mensch irgendwo dahinter wäre, die Interaktion, die haben sich besser gefühlt als die, die halt gehört haben, dass es nur ein Computer ist.
Das Interessante daran ist, das Forschungszentrum Jülich hat das gemacht. Die haben gesehen, dass soziale Interaktion das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Das ist schon echt bemerkenswert eigentlich. Was sie gemacht haben, also dieser Test, was ist eigentlich nur ein Piktogramm von einem Gesicht gewesen, mit dem sie da interagieren mussten, heißt Gaze Contingent Eye Tracking. Also die haben halt geguckt, wo guckst du hin, während du guckst. Und haben dann, nachdem die Leute, und das finde ich eigentlich das Faszinierende dran, nachdem die Leute gesagt haben, ich habe mich da besser gefühlt, als ich wusste, dass es ein Mensch war, haben sie eben im MRT geguckt, was passiert denn da eigentlich. Und das heißt, es ist nicht nur das Erleben dieser Leute, weil das Erleben ist ja immer sehr subjektiv, sondern es ist tatsächlich ein objektives Erleben. Und sie konnten das Erleben mit dem MRT messen. Das finde ich, so aus psychologischer Sicht finde ich das wieder sehr, sehr spannend. Weil ja, das Erleben eines Menschen zu messen, ist halt sehr, sehr schwer, weil es halt so subjektiv ist und von deinen Einstellungen abhängt. Ja, fand ich schon sehr cool. Die Geschichte habe ich auch gefunden. Die fand ich
das
auch sehr
schön. Das ist interessant, aber es ist jetzt nicht so, dass das halt als Mensch, als soziales Wesen sich quasi bei sozialer Interaktion wohlfühlt. Hat mir jetzt nicht überrascht. Die Messung war schon cool, aber das, quasi das Ergebnis jetzt nicht so.
Was das Interessante an der Geschichte übrigens ist, also dass die haben das auch schon, es geht ja immer darum, das ist ja so Forschung, ne? Dann macht man ja Translation in den Alltag, ne? Also das sind die Anwendungsfälle. Es gibt einen Anwendungsfall dafür schon. Und zwar haben sie diese Gaze Contingent Eye Tracking Methode, nehmen sie in der Autismustherapie, um Jugendliche dabei zu unterstützen, die Dauer des Blickkontakts zum Gegenüber ordentlich zu trainieren. Weil ich weiß, hast du die Autismusfolge gehört, die ich mit
Denise gehört
habe? Die hat ja gesagt, das Problem ist halt, sie guckt sie niemandem in die Augen. Beziehungsweise wenn sie mit mir redet und mir in die Augen guckt dabei, ist das für sie Arbeit, also ist eine kognitive Leistung. Was für uns eine emotionale Leistung ist, ist für sie eine kognitive Leistung, die sie einstudiert hat und trainiert hat. Und da gibt es offensichtlich, ist dieses über dieses Contingent Eye Tracking, ist eine Möglichkeit, das, ich sag mal, auf so einer, ja, wie nennt man das denn, auf so einer rationalen Ebene einzutrainieren. Dass man sagt, okay, also bis dahin ist es angenehm, ab da ist es unangenehm, wenn du ihm in die Augen guckst.
Also das ist jetzt immer die Technik quasi und nicht das wissenschaftliche Ergebnis, was da jetzt verwendet wird.
Genau, das Ergebnis daraus wird, ist halt in eine Technik geflossen sozusagen.
Aber wenn du gerade gemeint hast, irgendwie was jetzt Übersetzung von Forschungsergebnissen, hast du, da passt das vielleicht gut dazu, hast du die Diskussion mitverfolgt, die in der Wissenschaftskommunikationsszene gerade läuft, über das Berichten über Studien?
Ja, die sagen, wir sollten weniger berichten.
Ja, es kommt quasi irgendwie, ich glaube, es fing an, so Markus Anhäuser hat das Ganze in seinem Blog ziemlich gut zusammengefasst. Also es läuft auch immer noch wieder mal upgedatet, die ganze Diskussion ist von Steven Pinker, hat das, glaube ich, angefangen. Mhm. Der hat irgendwie gesagt, Lesson for Science Journalists, stop reporting single studies, no matter how sexy, report Meta-Analysis. Also man soll im Prinzip nur noch über Meta-Studien berichten und nicht mehr über einzelne Studien. Mhm.
Ist natürlich auch Quatsch, weil es ist halt von Fall zu Fall zu bewerten eigentlich.
Ja, natürlich. Ich meine, natürlich einerseits, du hast recht und ich stimme auch. Es gab dann auch irgendwie von Lars Fischer hat dann einen sehr schönen Artikel drüber geschrieben. Natürlich ist es aus rein journalistischer Sicht sind Studien Nachrichten, die halt dann entsprechend auch berichtet werden sollen. Natürlich jetzt irgendwie nicht, muss es nicht unbedingt auf Bildzeitungsniveau machen, indem wir hier irgendwie alle jede Woche hier irgendwie X heilt Krebs, X verursacht Krebs irgendwie jetzt machen. Man kann schon das durchaus ein bisschen einordnen und nicht ganz so hysterisch werden bei jeder Studie. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nur noch irgendwie auf Metastudien wartet, die natürlich auch wieder ihre eigenen Probleme haben und so weiter, also das hat mich ein bisschen halt überrascht, dass die dann doch so ausführlich geführt worden ist und so intensiv geführt worden ist von den ganzen Leuten.
Also wenn Pinker das so formuliert hat, hat er das natürlich auch sehr schön zugespitzt und man muss sich dringend daran reiben. Und das ist ja gut, dass man sich daran reibt, weil die Wissenschaftsberichterstattung ist halt problematisch.
Ja, natürlich, aber das kann man jetzt, glaube ich, die Probleme in der Wissenschaftsberichterstattung kann man jetzt nicht unbedingt an der Tatsache über Einzelstudien berichten oder nicht über Einzelstudienberichten aufhängen. Also
nee, aber das ist halt eine super Zuspitzung. Also das ist halt, das macht Krawall. Und jetzt können wir natürlich mal drüber diskutieren. Ich hoffe, dass er es nur so gemeint hat.
Ich weiß es, also ich habe das jetzt quasi, wie das dann Ganze das in den Tagen danach noch weiterging, habe ich jetzt nicht nachverfolgt noch im Genauen, aber ich glaube, ich weiß nicht, dadurch, dass ich quasi die Arbeit, über die ich berichte, ist ja doch, sind dann nicht Studien, sondern dann doch eher halt mathematische Ergebnisse oder sonst physikalische Ergebnisse, wo die Lage noch ein bisschen anders ist. Also da kann durchaus auch, da muss man jetzt immer nicht, geht es natürlich auch mit Bestätigung und so weiter, ist da auch nötig, aber es ist was anderes halt als in diesen sozialwissenschaftlichen oder medizinischen Studien, wo es halt dann die Dinge nicht ganz so eindeutig sind, wie sie halt in den härteren Wissenschaften, die halt Mathematik basiert sind.
Stimmt. Also insofern kann man halt leichter nachprüfen.
Ja, also hat sich das Problem mir bis jetzt noch nicht so gestellt, dass ich mir überlegen musste, ist das jetzt irgendwie eine einzelne Studie, die halt irgendwie nur sexy ist, aber nicht wirklich aussagekräftig oder sowas. Also das ist halt, wenn man quasi so komplett Wissenschaftsjournalist wäre, wo man halt wirklich über alles berichten muss, dann wird das eine Rolle spielen. Aber darum hat es mich halt überrascht, weil das Problem sich mir bis jetzt noch nie so in der Form gestellt hat. Mhm.
Ja, wo sowas passiert ist, hatte ich auch gefunden, die Tage, australische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass sie sich geirrt haben. Und da gab es damals auch riesig Berichterstattung. Und zwar haben vor 3 Jahren, haben ein paar Wissenschaftler in Australien eine sogenannte nicht-zöliakische Glutensensibilität diagnostiziert, beziehungsweise beschrieben. Das ist Glutenunverträglichkeit halt. Ne? Da rennen ja alle mit rum. Es gibt unheimlich viele Gluten- oder entglutenisierte, also das ist das Klebeeiweiß im Weizen. Es gibt halt unheimlich viele Menschen, die von sich behaupten, dass sie eine Glutenunverträglichkeit haben.
Kannst du übrigens wunderbar, wenn du mal irgendwie absolut nichts zu Hause hast, außer Mehl, kannst du dir irgendwie Schnitzel draus machen. Das geht wirklich, habe ich schon öfter gemacht.
So lange Mehl kneten, bis es
was? Nee, du brauchst Vollkornmehl, da ist halt das ganze Gluten drin.
Ja.
Dann machst du das dem Vollkornmehl, machst dir einen Teig, dann kannst du mal ein bisschen Öl, ein bisschen Salz, Wasser, einen Teig draus machen und dann unter kaltem Wasser wäschst du den Teig aus. Das heißt, du wäschst dann quasi in dem Teig die ganze Stärke weg, da gehen irgendwie so 2/3 gehen raus ungefähr und dann bleibt dir das reine Gluten übrig. Mhm. Das kannst du dann halt entsprechend marinieren, würzen etc. alles.
Das ist ja witzig.
Und dann, das ist halt im Prinzip das, was du, wo du halt irgendwie, was dann Seitan wird im Wesentlichen draus.
Ja, okay. Also
Seitan, und dann machst du dir halt irgendwie, kannst du es daraus, wenn du es halt marinierst, dann musst du mal kochen, braten, dann hast du halt irgendwie deine eigene Seitan-Schnitzel. Das habe ich früher, wenn du so in Ständen Zeiten oft, wo ich dann auch noch habe, war ja auch noch selbst vegan, wo dann halt wirklich irgendwie wieder nichts zu Hause, dann hast du halt wieder ein Kilo Mehl noch irgendwo gefunden und hast dann irgendwie schon nochmal irgendwie Seitan gebastelt.
Ehrlich?
Also, wenn du mal irgendwie
wenn es mal ganz schlimm wird und ich nur noch Vollkornmehl zu Hause habe, genau, was praktisch nie passiert.
Dann machst du irgendwie Seitan-Schnitzel, das kannst du noch panieren mit dem Mehl, dann machst du aus dem Mehl noch Brötchen, dann hast du quasi aus einem das Mehl dir ein Schnitzelbrötchen gemacht.
Schön. Mehl mit Mehl. War ich? Genau, ich war bei der bei der Zöliakie. Also es gibt halt die Leute, die ernsthaft die eine Zöliakie haben, die wirklich mit heftigsten körperlichen Symptomen auf Gluten, also auf dieses Klebeeiweiß reagieren. Und es gibt halt sehr, sehr viele, die behaupten nur, dass sie das haben und seid ihr Heilpraktiker, ne? Das ist halt so die Heilpraktiker-Opfer,
ja, oder diese Selbstdiagnostizierung. Dass die glauben, dass halt glutenfrei irgendwas synonym für gesund ist.
Genau, das jedenfalls haben diese Glutenunverträglichkeit haben diese Forscher beschrieben, in einer relativ kleinen, methodisch aber anscheinend sauberen Studie. Und dann hast du halt das Problem, man geht davon aus, zumindest auf die USA bezogen, dass 1% der Amerikaner tatsächlich Zöliakie haben. 18% der erwachsenen Amerikaner kaufen aber glutenfreies Essen. So, das ist schon eine sehr, sehr große Diskrepanz, wo man dann mal sagen kann, da gucken wir vielleicht nochmal genauer rein. Dann haben jetzt dieselben Forscher, die damals die Glutenunverträglichkeit beschrieben haben, haben eine etwas größere Studie gebastelt. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, nee, sorry, wir haben uns geirrt. Ja, die haben nämlich einfach mal 37 Leuten, die von sich behaupten, dass sie glutenunverträglich seien, haben sie einfach mal getestet. Die haben halt viel Gluten, wenig Gluten, gar kein Gluten gekriegt in ihr Essen, ohne zu wissen, was sie da kriegen und wurden dann gebeten, doch mal zu beschreiben, wie das auf sie wirkt. Und ist halt überhaupt gar keine Wirkung. Also ist halt egal, ob Gluten drin ist oder nicht. Wenn einer Bauchschmerzen haben will, dann hat er halt Bauchschmerzen gehabt. Und wenn er die nicht haben wollte, hat er sie halt nicht gehabt. Und dann gab es noch eine Studie, die dazu gekommen ist, die auch reingeguckt hat. Und die haben auch gesagt, nee, gibt's nicht. Das heißt, man kann eigentlich schon ziemlich gut davon ausgehen, dass diese Glutenunverträglichkeit, mit der sehr viele Leute rumrennen, eigentlich nur so ein Ergebnis von Fear, Uncertainty and Doubt ist und allenfalls ein Nocebo, ne? Also ein Nocebo-Effekt.
Glutamat-Migräne, die man
angeblich
beim Chinesen kriegt.
Das ist halt so ein Nocebo-Effekt, ne? Ich glaube, dass es mir schlecht geht davon, also wird es mir schlecht gehen davon. Das fand ich wirklich sehr spannend. Und vor allen Dingen finde ich es halt prima, dass dasselbe Wissenschaftlerteam gesagt hat, wir gucken da noch mal rein und sich selbst widerlegt hat. Das ist halt so ein schönes, ist halt so dieses, ne? It works. Bitches, falls mal irgendjemand fragt, wozu Wissenschaft eigentlich gut ist. Ja, weil man sich selbst widerlegen kann und selbst das zu mehr Erkenntnis führt und nicht dazu führt, dass man selbst unglaubwürdig geworden ist. Das finde ich schon sehr geil.
Ja, weil wir gerade bei medizinischen Studien sind, wie lang bist du denn diese Woche gelaufen?
Zu Fuß gegangen, meinst du?
Nee, gejoggt.
Gar nicht.
Da gibt es eine Studie hier mit 55.000 Teilnehmern aus Australien. Nee, wo war das her? Nee, Iowa. Die Forscher waren aus Iowa und die Daten waren aus Texas. Und die haben halt geschaut, wie sich quasi jetzt, die haben, glaube ich, auch für lange Zeit, über 10 Jahre oder sowas, hier die Leute verfolgt und hat geschaut, manche davon sind halt lange gelaufen, manche sind kürzer gelaufen und so weiter und geschaut, wie sich das auf die Gesundheit auswirkt. Mhm. Und zumindest in deren Daten haben sie gezeigt, dass es egal ist. Also du kannst, ob du jetzt täglich 5 bis 10 Minuten läufst oder halt irgendwie intensiver, irgendwie 3 Stunden in der Woche, das ist egal. Also es verlängert so oder so die Lebensdauer, also das regelmäßige Laufen, egal ob kurz oder lang, verlängert die Lebensdauer im Schnitt um 3 Jahre gegenüber denen, die nicht gelaufen sind in der Studie. Und das Tempo ist auch nicht wirklich von großer Bedeutung. Also,
das heißt, ich kann auch zu Fuß spazieren gehen.
Sie sagen, statt 5 Minuten Laufen wären dann 10 Minuten forsches Wandern empfohlen, steht hier.
Was ist also mit Fahrradfahren?
Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht wieder kreislaufmäßig anders. Also das war in der Studie zumindest nicht drin. Hier wird jetzt nur vom Laufen gesprochen, aber
wäre dann halt auch noch die Frage, was ist eigentlich mit den Leuten, deren Lebenserwartung länger war? Sind die vielleicht zusätzlich Fahrrad gefahren oder haben die, also wie sehr haben die da Störvariablen rausgekriegt?
Ja, die Studie war leider wieder nicht frei natürlich. Zugänglich, da konnte ich nicht reingucken, aber es ist zumindest im Wurst hier im Journal of the American College of Cardiology erschienen. Aber wie gesagt, das ist halt, bestätigt auch wieder so eine allgemeine Weisheit irgendwie, dass halt irgendwie Bewegung.
Ja. Viel Bewegung gut, an der frischen Luft ist gesund. So.
Genau. Man kann ruhig erstmal klein anfangen. Das Schöne beim Laufen ist, was ich ja gemerkt habe, jetzt, seit ich angefangen habe mit Laufen, dass es dann quasi von selbst immer einfacher wird. Also, am Anfang bin ich auch nur 10 Minuten spazieren gegangen und dann mal halt irgendwie eine halbe Stunde gelaufen, dann mal irgendwie 40 Minuten gelaufen. Jetzt bin ich irgendwie bei 3 Stunden laufen am Stück oder sowas. Ja, also das macht dann auch richtig Spaß, wenn man dann merkt, dass es halt irgendwie einfacher geht. Und das
geht halt mir mit dem Fahrradfahren so. Ja. Also für mich sind jetzt halt, ich habe halt auch angefangen mit hier 5 Kilometer oder 3 Kilometer nach Kreuzberg und freue mich mittlerweile darauf, 25 Kilometer zur Arbeit fahren zu können mit dem Rad und komme zwar verschwitzt an, aber auch nicht angestrengt. Ja, das wird immer angenehmer und immer einfacher. Wo ich eben Störvariablen sagte, hatte ich noch einen schönen, nämlich wieder australische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass wir mehr Motorräder brauchen. Ja. Die haben, um Störvariablen in den Griff zu kriegen, haben sie Autofahrer in einen Fahrsimulator gesetzt und haben geguckt, warum werden eigentlich so viele Motorradfahrer übersehen und kaputt gefahren? Stellt sich raus, weil es nicht genügend gibt. Die haben die Leute in den Fahrsimulator gesetzt, haben gesagt, okay, achten Sie, also ne, sagen Sie uns hinterher, wie viele Busse und wie viele Motorradfahrer Sie gesehen haben auf der Strecke, die Sie gefahren sind. Dann haben sie den Leuten verstärkte Busse eingeblendet. Die haben nicht alle Busse gesehen, aber sehr wenig Motorradfahrer. Dann haben sie einen verstärkt Motorradfahrer eingeblendet, da haben sie dann mehr Motorradfahrer und weniger Busse gesehen. Das heißt, du siehst halt das, was du ohnehin schon gewohnt bist zu sehen. Und dadurch, dass halt so wenig Motorradfahrer auf der Straße zu sehen sind, dass du nicht daran gewöhnt bist, übersiehst du sie anscheinend schneller. Was das für ein Effekt ist, habe ich keine Ahnung, was das für ein Effekt ist.
Ich meine, das ist der gleiche Grund, im Prinzip, aus dem diese ganzen Fahrradorganisationen und so weiter auch alle darauf pochen, dass quasi man jetzt nicht extra baulich getrennte Radwege macht, wie es halt oft irgendwie gefordert wird, weil die Leute denken, es wäre quasi sicherer, wenn das komplett von der Straße getrennt ist, was auch stimmen würde, wenn das Radwegsystem quasi komplett getrennt wäre. Aber dadurch, dass du auf den baulich getrennten Radwegen immer wieder mal die Straßen kreuzen musst, du aber als Fahrradverkehr quasi dann abgekoppelt bist vom normalen Verkehr, denken die Autofahrer nicht, zumindest jetzt quasi halt jetzt statistisch mehrheitlich nicht irgendwie nach und beim Abbiegen achten die halt nicht auf Radfahrer, weil die halt nicht gewohnt sind, dass da Radfahrer auf den Straßen mit rumfahren und fahren halt irgendwelche Radfahrer über den Haufen. Wenn du aber quasi so eine Radspur auf der Straße hast, also quasi im gemeinsamen Verkehr mit den Autos teilnimmst, dann ist den Autofahrern das viel bewusster und die passen auch mehr auf beim Abbiegen.
Genau.
Also ich höre das immer wieder, wenn ich mit irgendwelchen Leuten über Radwege rede und so weiter, die dann immer sagen, ja, wir brauchen irgendwie mehr getrennte Wege, das ist alles viel sicherer.
Das erzählen das halt die Leute, die selber nicht Fahrrad fahren. Ja. Das ist halt, die haben halt keine Ahnung.
Es ist halt sicherer, wenn die Radfahrer irgendwo weg sind, aber das ist halt dann fallen sie nicht mehr auf.
Genau.
Das ist halt das Problem.
Ich habe übrigens Quatsch erzählt, sie haben natürlich nicht mehr Motorradfahrer oder weniger Motorradfahrer gesehen, sondern sie haben sie früher oder später gesehen. So.
Ja gut, irgendwann, wenn sie auf der Motorhaube kleben, dann
merken sie auch. Stimmt, ja. Also aber ne, also das heißt, wir brauchen mehr Motorradfahrer. Dringend.
Ja, nein.
Machst du eigentlich bei der Critical Mass mit?
Ich weiß gar nicht, ob es sowas in Jena gibt.
Achso. Ich würde da gerne mal mitmachen. Ist halt immer blöd, was freitags ist, weil ich freitags abends ja immer nach Potsdam rausfahre zum Senden.
Also ich weiß nicht, ich fahre sowieso ständig, ich bin quasi täglich in der Critical Mass. Also ich fahre auch im Winter oder bei Regen und sonst irgendwas. Ich fahre immer, damit die Autofahrer mich immer sehen.
Aha.
Nee, also ich bin kein Freund des Motorrads, wollte ich nur noch anmerken. Du schon, ich weiß, aber ich
nicht. Ja, ich fahre alles.
Ja.
Außer Skateboard.
Nee. Also wie gesagt, die Motorräder vereinen in wunderbarer Form sämtliche Nachteile des Autos mit sämtlichen Nachteilen des Fahrrads.
Nee, du bist schnell.
Sie sind teuer, man ist aber trotzdem bei Regen nicht geschützt und so weiter. Also Man
nee, kann ja,
fahren,
aber
die Autos sind. Also das
du kommst aber schnell vorwärts. Also das ist halt der große Vorteil, ja, ist die Geschwindigkeit. Genau, also du bist schneller mit dem Fahrrad.
Ja, das schon, aber zumindest in der Stadt ist es egal.
Nein, und ist es nicht. Ich bin in der Stadt, zumindest in Berlin, in einer anderen habe ich es noch nicht ausprobiert, mit dem Motorrad wesentlich schneller als mit dem Fahrrad. Aber ich fahre auch...
wie eine Sau.
Wie eine Sau würde ich es nicht nennen. Ich bemühe mich immer vorne zu sein. Also ich schlängel mich dann halt auch an den Ampeln vor und sowas. Ich komme mit dem Motorrad tatsächlich noch ein bisschen schneller durch die Stadt als mit dem Fahrrad. Aber es ist unwesentlich viel schneller, sagen wir mal so. Vor allen Dingen auf so Strecken bis 5 Kilometer oder irgendwie sowas. Also wenn's dann, je länger die Strecke wird, desto schneller bist du natürlich mit dem Motorrad unterwegs.
Ja, wie sieht das, was du für dein Motorrad vermutlich irgendwo in 3 Monaten tankst, kann ich mir ein neues Fahrrad drum kaufen?
Nein, also so viel fahre ich nicht.
Ja, aber wenn du quasi das quasi jetzt dein Hauptfahrrundesatz wäre, also
ja, ich weiß ja klar. Naja, 5 Liter Sprit verbraucht so ein Ding.
Ja, also das wie gesagt, da ist es halt ein ja und die ganzen anderen Kosten. Also, ja, also ich bin kein Freund des Motorrads, aber gut. Wie, ich hatte eine Mini-Maxi, hatte ich früher
Puch.
Mal 16. Mhm. Ja, Puch Mini-Maxi, die halt irgendwie nur komplett in Rosa irgendwie geliefert wird.
Die ach du Scheiße.
Auf Blau umlackiert. Also das, die ging auch irgendwie, ich glaube, die Spitzengeschwindigkeit war irgendwie 38 oder sowas und bergab habe ich mal ab und zu mal 45 geschafft.
Respekt. Aber schaffen wir mit dem Fahrrad heute auch, ne?
Ja. Aber das war halt, ja, das war halt das irgendwie war auf dem Land halt, damit halt irgendwie nicht mehr ganz so von den Zügen abhängig bist, bin halt immer mit dem Ding da irgendwie über die Felder getuckert bis zur nächsten Stadt. Hm. Also dann mit sobald ich ein Auto hatte, also sobald ich einen Führerschein hatte, beziehungsweise sobald ich dann in die Stadt nach Wien umgezogen bin, habe ich das Ding dann halt irgendwie dann ist das irgendwo, keine Ahnung, wo das abgeblieben ist. Ist weg. Aber das war schon meine einzige motorisierte Zweirad-Erfahrung. Also auf diesen großen Dingern, für diese kleinen Dinger hatte ich auch irgendwie einen eigenen Führerschein oder sowas. Also so große Teile darf ich ja gar nicht fahren mit dem Führerschein, den ich habe. Und ich wüsste doch, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das. Ich bin schon so lange nicht mehr Auto gefahren. Fange ich mit dem Motorrad fahren ich auch noch an. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Auto fahren könnte, wenn ich es müsste.
Das mal ausprobieren. Aber
ja, mal gucken.
Aber andererseits, wenn du es nicht brauchst, wozu? Ja, ist es aber auch Autofahren?
Ich bin seit 7 Jahren nicht mehr Auto gefahren.
Ja, Autofahren ist halt auch asozial. Also das ist halt, ist eine der asozialsten Sachen, die man überhaupt nur machen kann. Sobald die Leute ins Auto steigen, werden sie aggressiver, als sie vorher sind. Und also ich mag mich täuschen, ne? Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Autofahren eine besonders soziale Angelegenheit ist. Also dass da vielleicht in besonderer Weise ein Miteinander entsteht, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Sondern ich habe eher das Gefühl, dass da in besonderer Weise ein Gegeneinander entsteht. Von daher, wenn man nicht Auto fahren muss, sollte man es vielleicht auch gar nicht tun. Ja,
wenn das Problem ist, was ihr auf vielen Bekannten, weil man halt ständig irgendwie Auto fährt, die sagen mir, ja, aber na, ich sagte, fahr doch mal Fahrrad, verkauf das, lass dein Auto doch mal stehen. Oder die sagen mir, na, ich brauche das Auto aber. Mhm. Und die sagen, man braucht das Auto. Ist sehr selten. Wenn du wirklich irgendwo in einem mit einem Dorf, das aus 3 Häusern besteht, irgendwie wohnst, wo kein Bus hinfährt und sonst irgendwas, dann ja, okay, dann brauchst du halt irgendwie ein Auto, damit du halt irgendwie von diesen 3 Häusern wegkommst. Aber die meisten Leute wohnen ja nicht so. Die wohnen ja irgendwo in der Stadt oder sonst irgendwas. Brauchst du nur mal irgendwie in die Stadt stellen. Wenn nämlich hier in Jena, ich wohne in einer ziemlich großen Durchfahrtsstraße, eine von den Hauptstraßen, wo alles durchfährt. Und wenn ich mich da hinstelle, dann fahren Unmengen Autos mit jener Kennzeichen vorbei und überall sitzt irgendwie eine Person drin oder zwei, wenn es mal hochkommt. Das heißt, es sind alles irgendwie Leute aus Jena, die in Jena mit ihrem Auto durch die Gegend fahren. Mhm. Das ist halt, die Leute brauchen das Auto nicht, weil du brauchst in der Stadt kein Auto, in einer normalen Stadt. Für ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, für halt irgendwie, wird halt irgendwelche Sachen
umziehen. Ja, Großeinkäufe oder bei Ikea oder im Baumarkt oder irgendwie sowas.
Ich schon alles mit Fahrrad transportiert habe, also da kann man jede Menge. Aber für sowas gibt es ja Leihwagen, ja?
Ja, eben.
Kannst du mal irgendwie Auto ausleihen für einen Tag und fertig, dann ist es erledigt. Aber ist dann.
Nee, das ist was anderes.
Das ist Gewohnheit, dass man dem.
Gewohnheit und auch Konsumdruck. Ich glaube, das ist auch sehr viel Konsumdruck, weil Auto, also es wird halt alles, die ganze Gesellschaft ist ja irgendwie ums Auto strukturiert und aufs Auto fixiert und weiß der
gar nicht. In Deutschland ist alles so ganze, gibt es diese Mythos, dass irgendwie die deutsche Auto, irgendwie die ganze Wirtschaft in Deutschland aufrechterhält und so weiter. Also
das würde ich gerne mal, diese Behauptung würde ich gerne mal auf die Probe gestellt sehen, weil jedes Mal, wenn es um irgendwas darum geht, vielleicht irgendwie mal, weiß ich nicht, Verbrauchsbegrenzung zu machen, Tempolimits zu machen, irgendwas, kommt immer das Argument, dass so unglaublich viele Arbeitsplätze an der Automobilindustrie hängen und wenn da ein Eingriff passiert, dass dann alle arbeitslos würden. Und das behaupten immer nur die Lobbyisten, aber sie haben es mir noch nie belegt. Darum gehe ich auch davon aus, dass das eine Lüge ist. Also ich gehe davon aus, dass das gelogen ist. Die sollen mir das nachweisen.
Ja, jetzt müssen ja die Ausländer Maut zahlen, jetzt wird alles gut.
Genau, Ausländer raus.
So, wie cool, ich habe mich der Zeit der Woche, die ich in Österreich war, habe ich quasi den ganzen Kram in der österreichischen Boulevardzeitung gelesen. Wie das war wirklich ganz anders, hast du wieder gesehen. Und hier ist irgendwie die österreichische Umweltministerin, die beim Wanderung mit Sigmar Gabriel irgendwie im Salzkammer gut, keine Ahnung, und das war irgendwie hier für unsere Rechte streitet und irgendwie die Maut verhindert. Also laut österreichischem Boulevard hat irgendwie, glaube ich, Österreich jetzt diese Maut abgeschafft. Also Österreich hat die Ausländermaut verhindert.
Danke, Österreich.
Boulevard. Ich weiß nicht, wie es dann real ist, habe ich nicht mitverfolgt, aber zumindest laut Kronenzeitung in Österreich haben wir euch das erspart.
Das ist nett. Vielen Dank, Österreich. Ja. Danke. Ja. Danke.
Wo war ich? Wollen wir mal wieder irgendwie eine Naturwissenschaft?
Oder bitte, ja, sonst bleibe ich hier noch weiter beim Psychokram.
Ich hab noch ganz komischen Psychokram, also nicht Psychokram, sondern so richtig ganz globalen Psychokram. Mhm. Ich mache mal den noch zuerst noch. Das ist auch eine ältere Geschichte, also ein paar Monate alt, die ich in einem Podcast, weiß gerade nicht mehr welcher, das war ein australischer, glaube ich, gehört habe. Da ging es um die Frage von die Reistheorie. Hast du schon mal von der Reistheorie gehört?
Ich weiß es nicht genau.
Die ist zumindest in Science erschienen, also
Reistheorie.
Was sagt die? Es geht um die Frage, warum sich quasi die Grundeinstellung in Ländern wie zum Beispiel die USA und Japan anders ist. Also so der Asiate quasi ist ja doch irgendwie ein bisschen anders als der Amerikaner. Also der Amerikaner ist so egoistisch, der Asiate ist so kooperativ, da hängen alle zusammen und so weiter. Mhm. Und da haben hier Psychologen sich überlegt, diese Reistheorie entwickelt und haben gesagt, dass die Art des Getreides, die irgendwo angebaut wird, diese Dinge beeinflusst. Weil du zum Beispiel für Reisanbau musst du kooperieren, dann musst du irgendwie Bewässerungsgräben anlegen. Und wenn irgendwie der eine Reisbauer dir irgendwie dann Wasser abgräbt, dann hast du selbst keins mehr und so weiter. Also für Reisanbau kannst du quasi nicht alleine als einzelner Bauer irgendwie eine Reisfarm machen, sondern das ist quasi eine Gemeinschaftsaufgabe. Wohingegen bei Weizen du durchaus irgendwie dir dein Feld absteckst mit Zaun rundherum und dann Weizen anbaust. Mhm. Und die haben das dann quasi auch probiert, das dann noch zu überprüfen. Die haben zum Beispiel...
Ich wollte gerade sagen, woher wollen die wissen, was da Ursache und was Wirkung ist?
Ja, also die haben... Mir kommt das auch alles ein bisschen fishy vor, das Ganze. Aber sie haben dann geschaut, es war in China... Da gibt es auch, je nachdem, welcher Gegend du von China bist, mal ist halt mehr eine Reisgegend, mal mehr eine Weizengegend. Und die haben... Sie haben quasi Testpersonen dort genommen, die ihr Selbstbild einschätzen sollten. Also sie sollten irgendwie sich zeichnen, die Personen, und dann ihre Freunde, Bekannte und so weiter, in Form von Kreisen. Ja, also der Kreis bin ich, der Kreis ist mein Freund, und die Amerikaner in der Studie, die haben tendenziell den Kreis für sich selbst größer gezeichnet als den für ihre Freunde. Und in Japan, wo das war, war Japan nicht China. In Japan, es waren Japan und China, also in Japan haben sie sich ein bisschen kleiner gezeichnet als ihre Freunde. Mhm. Und dann haben die das Ganze in China gemacht und haben gezeigt, dass die Leute, die aus Gegenden kommen, wo hauptsächlich Weizen angebaut wird traditionell, die sich selbst ein bisschen größer zeichnen und die aus den Reisregionen kommen, sich tendenziell kleiner zeichnen. Aha. Also wie gesagt, was da jetzt wirklich, wie hart die Daten jetzt wirklich sind, kann ich nicht sagen, aber ich denke, ich bin immer halt skeptisch, wenn irgendwie sowas
das ist halt einfach,
wenn ein Faktor rausgenommen wird, dann quasi alles erklären
soll. Der vor allen Dingen 15.000 Jahre Zivilisationsgeschichte in einem Satz erklären soll, das finde ich irgendwie mal ein bisschen schwierig. Ja.
Aber ich fand es schon romantisch. Also diese Reistheorie, das ist auch schön bebildert hier, der Artikel, irgendwie da die ganzen kleinen Chinesen da hier, so Klischee mit ihrem Chinesenhut, richtig so wie aus dem Klischee, irgendwie zu Hunderten auf dem Reisfeld, und das nächste Bild in dem Artikel, irgendwie so ein einsamer amerikanischer Bauer mit Baseball-Cappy, der da irgendwie so verschränkten Armen auf seinem Feld steht, mitten von Weizenpflanzen. Also da kann man auch schön Vorteile bedienen damit.
Ich bleibe einfach mal im menschlichen Geist. Was mich sehr amüsiert hat, war eine Arbeit, beziehungsweise habe ich das in der FAZ habe ich das gelesen, genau. Und zwar haben amerikanische und chinesische Wissenschaftler festgestellt, dass ich recht habe. Ja? Weil ich ja immer sage, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben.
Die hätten eine Studie speziell über dich gemacht.
So ähnlich, ne? Die Bestätigung dieses Satzes fand ich irgendwie ganz schön. Die haben nämlich eine Studie an Kindern gemacht, haben 66 Kindern im Alter zwischen 5 und 6, die aus unterschiedlichen konfessionellen, also religiösen und nicht religiösen Kindergärten irgendwie rausgeholt. Und haben denen Geschichten erzählt. Ein paar so Geschichten aus der Bibel, manchmal über so Magier, so Harry Potter-mäßig, und manchmal aber halt ganz normale Geschichten aus der Realität. Danach haben sie gefragt, und die Person, um die es hier ging, war die echt oder also ne, lebt der wirklich oder ist das eine erfundene Geschichte gewesen? Kinder, die aus religiösen Einrichtungen kamen, also die religiös erzogen wurden, waren viel stärker dazu geneigt zu sagen, nee, das ist alles, alles real. Und Kinder, die nicht, wie nennt man das denn, ja, in nicht religiösen Umfeld aufgewachsen sind, in einem, genau, in einem normalen Umfeld aufgewachsen sind, obwohl ja immer noch die Frage ist, ist es normal oder ist es nicht normal, religiös zu sein? Es gibt ja auch keine, auch darüber keine Zahlen. Die Kirchen in Deutschland tun immer so, als wäre das Aufkommen der Kirchensteuer ein Gradmesser für Religiosität, was natürlich Quatsch ist, weil das ist halt bloß ein Gradmesser für das Aufkommen von Kirchensteuer. Egal. Also Kinder, die in religiösen Umfeld aufgewachsen sind, halten Fantasiegeschichten viel eher für real als Kinder, die in einem normalen Umfeld aufgewachsen sind. Die sind viel stärker in der Lage, Fiktion und Realität voneinander zu unterscheiden. Das heißt in der Konsequenz auch, dass man nicht wahnsinnig geboren wird, sondern wahnsinnig gemacht wird.
Ja, vielleicht ist im Sinne von Grund, warum die ganzen Fundamentalisten ihren Kindern verbieten, Harry Potter und sowas zu lesen, damit die dann irgendwie
glauben,
dass das alles real ist.
Naja gut, aber die religiösen Kinder glauben ja sowieso, dass Harry Potter real ist. Ach so, jetzt habe ich deinen Punkt verstanden. Ja, sicher, stimmt. Ach Gott. Ja klar, wie willst du deinem Kind klar machen, dass Harry Potter nicht real ist, wenn du ihm gleichzeitig von diesem Typen erzählst, der übers Wasser läuft?
Aber ich kenne Leute, die das ihren Kindern wirklich verbieten. Also,
du kennst die? Ich lese von denen immer nur in der Zeitung.
Nee, also es gibt, also ich sage jetzt hier keine Namen und so weiter, aber es gibt mir persönlich bekannte Menschen, die ihren Kindern Harry Potter lesen, verbieten und jede Menge anderen Kram, also irgendwie halt irgendwie entsprechende Fernsehsendungen und so weiter, weil das halt irgendwie böse Hexerei ist, dass der Bibel.
Das ist eine sehr, sehr plausible Erklärung dafür, warum die das tun. Die kriegen ein Abgrenzungsproblem in dem Moment, wo sie denen das erlauben.
Das gibt sicherlich auch schon Studien dazu.
Interessant.
Vermutlich.
Ja, fand ich gut. Also fiktional, also wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist auch bereit, den anderen Scheiß zu glauben.
Und wenn wir jetzt gerade bei fiktional sind,
bitte
wieder die Hammer-Überleitung.
Hammer-Überleitungssendung genau. Hier. Wir können auch die Sendung mal umbenennen in Hammer-Überleitungssendung.
Genau. Nämlich virtuelle Teilchen.
Virtuelle
Teilchen? Die sind auch ein bisschen fiktional, aber ein bisschen
nicht. Ach so, das ist also so wie das Higgs-Teilchen, solange wie wir es noch nicht gefunden haben.
Nein. Nee, virtuelle Teilchen sind, also virtuelle Teilchen sind quasi die Teilchen, die quasi im leeren Raum sind. Also du hast vielleicht schon mal gehört, wie so Vakuumfluktuationen oder sowas.
Das Wort habe ich schon mal gehört, aber das. Ja.
Also das ist jetzt mir ganz, ganz, ganz kurz erklärt, also alle Physiker bitte weghören. Wenn du hast quasi hast quasi einen leeren Raum, also Vakuum, wo du eigentlich denkst, es ist nichts drin, aber zumindest laut Quantentheorie, Quantenfeldtheorie ist da doch was drin, weil nämlich wegen der Unschärferelation auch quasi aus dem Nichts Teilchen entstehen können. Also es entsteht aus dem Nichts ein Teilchen, Antiteilchen und die vernichten sich gegenseitig wieder. Aha. Das liegt daran, dass die Unschärferelation halt nicht nur sagt, dass du halt irgendwie Ort und Geschwindigkeit nicht exakt gleichzeitig messen kannst, sondern auch zum Beispiel eben die Energie und die Energiefluktuation von dem Feld. Ja, also du kannst jetzt irgendwie, wenn du jetzt sagen würdest, der eine Wert, die Energie von dem Feld ist exakt null, dann ist der andere Wert eben die Fluktuation maximal variabel. Das heißt, dann kann halt quasi dieser Wert null maximal variieren und dann ist halt doch noch irgendwas in dem Feld drin, Energie, aus der dann Teilchen entstehen können, die sich aber dann gleich wieder vernichten müssen und so weiter. Und diese Teilchenpaare, die halt mal auftauchen und dann wieder verschwinden, das sind eben virtuelle Teilchen, die durchaus reale Folgen haben, zum Beispiel den Casimir-Effekt.
Der Casimir-Effekt, das ist süß.
Den gehört hast. Das heißt, im Prinzip geht es darum, dass halt auch diese Teilchen wieder alles ganz, ganz quantenmäßig, also Teilchen, Teilchenwelle, also ein Teilchen kannst du auch als Welle beschreiben und je nach Energie hat das Teilchen eine gewisse Wellenlänge und wenn du jetzt quasi einfach ins Vakuum zwei Platten reinstellst, dann passen zwischen diese Platten halt nur Teilchen rein, deren Wellenlänge da eben genau dazwischen passt. Aber sonst können die ja nicht entstehen. Das heißt, wenn du diese Platten ins Vakuum stellst, können quasi außerhalb der Platten im Prinzip beliebige virtuelle Teilchen entstehen. Innerhalb, also zwischen den beiden Platten, aber nicht beliebige viele, weil da manche nicht reinpassen, weil deren Wellenlänge nicht dazwischen passt. Das heißt, du hast unterschiedlich viele Teilchen innerhalb und außerhalb der Platten und eine kleine Kraft, die halt dann quasi diese Platten zusammenzudrücken scheint oder zusammendrückt. Und das ist der Casimir-Effekt, der eben auch tatsächlich nachgewiesen worden ist. Und diese neue Geschichte, um die es jetzt hier geht, das sind Forscher aus Israel vom Weizmann-Institut und von der TU Wien, die sich jetzt überlegt haben, ob man, also dieser Kasimir-Effekt, der ist wirklich extrem winzig, ja, also das ist wirklich, und ich kann auch gleich irgendwie so diese Vakuumenergie mit den virtuellen Teilchen findest du auch gerne bei diesen ganzen freien Energiehainis und so weiter, die halt meinen, dass irgendwie mit Vakuumenergie jetzt irgendwie weiß Gott was für
Nullpunkt-Energie
und so weiter,
haben die das. Okay.
Die halt quasi, wir holen uns die Energie aus diesem Vakuum raus, aber das kannst du auch wieder zeigen, dass du da im Prinzip keine Energie rausholen kannst, dass das rein physikalisch nicht funktioniert, sich da irgendwelche Energie rauszuholen.
Und jetzt weiß ich wenigstens mal, wo die diese Idee her haben. Das habe ich nämlich nie verstanden.
Genau, und die wollen jetzt quasi, die Leute, die aus Israel und aus Wien haben sich jetzt überlegt, ob man diese Kraft der virtuellen Teilchen verstärken kann, also wirklich so, wirklich jetzt von diesem kaum messbaren Niveau wirklich auf eine höhere Größenordnung drauf zu tun. Und die haben jetzt noch kein Experiment gemacht. Sie haben jetzt quasi im Prinzip nur sich überlegt, wie man es machen könnte. Also das ist so quasi eine Art, eine gekühlte elektrische Transmissionsleitung, ja. Also die haben halt quasi das, haben das alles nur gerechnet, noch nicht experimentiert, dass du quasi, es ist sowas ähnliches, dass du schränkst quasi die Bewegungsfreiheit der Teilchen ein, dass sie nur noch in eine Richtung sich bewegen können. Mhm. Und weil sie sich dann, ist das vermutlich wieder Physiker weghören, vermutlich ist das sowas, kann man es vergleichen mit einem Laser, ja, wo halt auch irgendwie das Licht halt irgendwie zwingst, sich auf eine gewisse Art und Weise zu behalten, zu verhalten und dann in der Verstärkung kriegst. Und sowas ähnliches scheinen die da auch machen zu wollen. Aber warum ich die Geschichte eigentlich erzähle?
Ich dachte, ich habe mich nicht getraut zu fragen, weil ich dachte,
du hast es halt von der Arbeit, das ist halt nur eine theoretische Arbeit, noch kein Experiment und alles, von der werden vermutlich die meisten nicht gehört haben, aber du hast vielleicht gehört von dem neuen, tollen, super Weltraumantrieb der NASA.
Ja.
Die NASA erfunden hat.
Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Ja, das ist auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Also ich habe da auch in meinem Blog...
Also weil die Physik müsste dann neu geschrieben werden oder zumindest sehr weit erweitert werden, wenn das klappen würde, oder?
Im Wesentlichen, die sagen halt im Prinzip, also eigentlich sind es auch so, geht es da um Geräte, die halt auch von irgendwelchen Typen erfunden worden sind. Also es sind im Prinzip solche Nullpunkt, also solche Scharlatan-Geräte, sage ich jetzt mal allgemein. Und die haben halt, das waren halt so, sind halt irgendwie so ein paar so NASA-Techniker, die sich halt da mal überlegt haben, ob wir das mal irgendwie beprüfen, das halt mal, wir gucken uns das mal an. Und haben irgendwie so ein paar Experimente gemacht. Das ist jetzt irgendwie kein Antrieb, da hat sich einer gestanden, hat nämlich Raketen gestartet. Das war irgendwie so ein Laborexperiment, wo sie irgendwas, irgendwelche Dinger an irgendwelchen Schnüren aufgehängt haben und dann geguckt haben, ob sie da irgendwas dreht oder so. Und die haben halt gemeint, sie hätten halt in einem dieser komischen Geräte, M-Drive heißt der, glaube ich, hätten da halt einen Effekt gefunden. Also es geht darum, du hast, was du simpel gesagt hast, du so eine Schachtel, oder ich glaube irgendwie so eine Art, schaut das aus, so kegelförmiges Dingens, und da drin sollen irgendwelche Mikrowellen reflektiert werden, aber weil die Form von dem Ding jetzt irgendwie ganz besonders ist, werden die halt irgendwie nicht gleichmäßig reflektiert, sodass du am Ende irgendwie eine Kraft hast, was halt irgendwie nach der klassischen Physik irgendwie nicht funktioniert, weil dadurch halt die Impulserhaltung verletzt sein müsste und das normalerweise kann das nicht funktionieren. Mhm. Und die haben es aber gemessen und haben dann aber gemeint, sie haben da wirklich noch einen ganz, ganz kleinen Effekt gemessene Kraft, die mit der normalen Physik nicht erklärt werden kann. Und deswegen haben die gesagt, ja, wenn man halt irgendwie nicht weiß, wo es herkommt, dann sagt man irgendwas mit Quanten oder Vakuum. Und die haben gemeint, ja, na, vielleicht sind halt diese Quanten-Vakuum-Fluktuationen dafür verantwortlich.
Ja, aber was ich so seltsam fand, ist, sie haben ja angeblich auch einen Apparat konstruiert, der eigentlich gar nicht hätte funktionieren dürfen, also gemessen an den Konstruktionsplänen des ersten Apparates. Also sie haben noch
es ging darum, dass du hast quasi den Apparat hat nicht die NASA erfunden. Hat irgendwer, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen, wie der Typ heißt, der hat den erfunden und der hat irgendeine komische Theorie, warum dieses Ding funktionieren soll. Mhm. Und laut dieser Theorie muss dieses Dingens eben so geformt sein. Und die von der NASA haben dann einmal das Original-Dingens genommen und einmal irgendwie ein Dingens, das halt irgendwie laut dieser komischen Theorie falsch geformt ist und nicht funktionieren sollte, genommen und beide getestet und bei beiden den Effekt gemessen. Und das ist auch das, was alle, also die haben das in ihrer Arbeit so verkauft, als wäre das ein Beleg dafür, dass das Ding funktioniert.
Ja, das ist aber eher doch...
Wobei aber alle, die meisten Kommentatoren, die gesagt, eigentlich ist das ein Beleg dafür, dass es eben nicht funktioniert, sondern dass irgendwas komplett anderes da irgendwie, dass irgendwas anderes im Spiel das hat einfach irgendwie, da geht es wirklich um ganz, ganz kleine Kräfte, dass du halt irgendwie einfach, und das war jetzt auch nicht irgendwie so ein Mega-Experiment, ja, sondern es waren halt irgendwie ein paar NASA-Leute, die halt da irgendwie so ein bisschen was gemacht haben, dass da halt wirklich irgendwelche experimentellen Gründe vom Versuchsaufbau oder sonst irgendwas, wenn es irgendwie so kleine Kräfte geht, dann musst du halt irgendwie sehr, sehr viel.
Ja, einer seinen Kühlschrankmagneten nicht abgemacht oder sowas.
Ja, sonst irgendwas. Ja, also das, ja. Wie gesagt, also das ist halt natürlich wesentlich wahrscheinlicher, ja, als dass jetzt da die komplette Physik falsch ist. Weil natürlich kann es durchaus sein, dass man halt irgendwie mal irgendwann mal wieder auf die Idee kommt, wie man halt irgendwie so einen Vakuumfluktuationsantrieb baut. Was weiß man? Also wenn halt irgendwie, vielleicht machen das die Leute, die von denen ich vorhin gerade erzählt habe, diesen Effekt verstärken. Ja. Mhm. Aber zumindest das, was jetzt irgendwie, das hat mich halt immer so ein bisschen geärgert an der Berichterstattung, die aber zumindest im deutschsprachigen Raum kaum stattgefunden hat, sondern hauptsächlich irgendwie in den englischsprachigen Medien, wo halt wirklich immer sofort irgendwie NASA erfindet neuen Weltraumantrieb.
Ja, genau,
erstens jetzt hat die NASA nichts ab zum Mars. Genau. Dann hat der Weltraumantrieb, es gibt keinen Antrieb, es gibt irgendein Teil, das in der Schnur in einem Labor hängt und irgendwie eine Kraft erzeugt, mit der du überhaupt nichts machen kannst. Aber trotzdem, ja, mit solchen Maschinen könnte man in 3 Monaten zum Mars reisen und in 3 Jahren zu Alpha Centauri. Also wirklich halt irgendwie schon wieder komplett über das Ziel hinausschließen. Genauso wie bei diesem Warp-Antrieb. Also die gleichen Typen, die dieses Experiment gemacht haben, die haben ja auch irgendwie vor ein paar Monaten irgendwie andere Experimente gemacht, mit denen sie angeblich einen Warp-Antrieb bauen wollten. Ja.
Ist das irgendwie, hat die NASA sich da so ein paar Cranks eingetreten?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind halt schon Ingenieure, die halt einfach, NASA wird sich halt denken, ja, die Experimente, die machen, das ist halt wirklich nicht viel, das sind wirklich ganz, ganz simple, fundamentale Experimente. Und wir halt denken, ja, die kriegen halt irgendwie $10,000 im Jahr oder sowas und dann vielleicht finden die wirklich mal was. Also
ja, stimmt.
Kann ja nicht schaden, ja, sowas zu machen. Also ist ja auch die Sache mit dem Warp-Antrieb ist ja auch es gibt gewisse wissenschaftlich basierte Hypothesen, anhand derer du erklären könntest, wie man einen Warp-Antrieb bauen könnte, wenn sehr, sehr viele Bedingungen erfüllt sind, von denen wir keine Ahnung haben, ob sie erfüllt sind oder nicht im Universum. Ja, also du brauchst irgendwelche exotische Materie mit negativer Masse, von der keiner weiß, ob sie es gibt oder ob sie es geben kann, aber wenn sie es geben könnte, dann könntest du damit irgendwie einen Warp-Antrieb machen und so weiter. Das ist halt sehr, sehr viel Konjunktiv bei der ganzen Sache dabei und die haben halt auch also die Experimente zu dem Warp-Antrieb, die damals gemacht haben, das war irgendwie Welten entfernt von dem, um was es eigentlich geht, sondern wirklich halt so, wie wenn du irgendwie, ich weiß nicht, wie wenn du irgendwie eine Kugel einen Berg runterrollen lässt und das als quasi als Ausgangsexperiment für den Bau von einem Tesla Roadster nimmst oder ungefähr. Mhm. Ja. Also halt wirklich ganz, ganz fundamental. Aber da waren auch, also die haben halt da irgendwie auch Ergebnisse bekommen, die halt, wenn man sie vernünftig interpretiert, bestenfalls zweifelhaft waren. Also man wusste noch nicht, ob man was gemessen hat oder nicht, weil es eben auch so ein kleiner Effekt war. Aber trotzdem sind alle Artikel mit irgendwelchen Computergrafiken von irgendeinem Warp-Raumschiff gezeigt worden, wo du halt irgendwie so eine Raumschiff Enterprise mit NASA-Logo und US-Flagge drauf hast und auch wieder so, ja, nächste Woche hat die NASA das Ding fertig gebaut. Also gerade wenn es diese ganze
Neo-Weltraumromantik
Technik-Nerd-Szene, ja, die halt wirklich im Internet, also gibt es ja ein paar so Zeitschriften, so Online-Zeitschriften, alles irgendwie so Telepolis und die ganzen Heise und so, so Technik-Nerd, das ist nicht böse gemeint. Der Science-Fiction-Enthusiasmus
ist sehr viel stärker so groß, als die wissenschaftliche Grundlage. Genau, dass er gelegentlich den Blick für die Realität verstellt.
Das ist dann halt immer, ein böser Spielverderber.
Telepolis halt. Also das ist halt, ich kann das
ja, auch, da habe ich mir
ich auch, halt auch ich kann auch mit, drüber, ich habe ich kann Telepolis auch einfach nicht mehr ernst nehmen. Da erscheint so viel Schwachsinn. Also das ist und selbst wenn da mal jemand was Sinnvolles, Ernstzunehmendes schreibt er das halt in einem Schwachsinnsumfeld, so dass ich den schon wieder nicht ernst genug nehmen kann.
Ja,
also das ist ja auch, ne, da zu schreiben, wo halt, wie wir gerade festgestellt haben.
Also ich kriege das auch immer nur mit, was da veröffentlicht wird, wenn mir irgendwie Bescheid sagt, weil normalerweise sind das nicht so die Sachen, die ich lese. Ich habe das irgendwie vor ein paar Jahren, da hat dann dieser komische Otto Rössler, dieser LHC-Panikmacher, der da immer erzählt, dass der sich dann irgendwie...
Die schwarzen Löcher Welt
genau, aufsaugen. Genau, ja, der hat da irgendwie seine Artikel irgendwie verbreiten dürfen dort.
Das ist
auch, der hat da quasi schreiben dürfen und jetzt war dann dieser, war der Alexander Unziger auch so ein...
Woher kenne ich den denn?
Der hat irgendwie ein Buch geschrieben, mal vom Urknall zum Durchknall. Also der im Prinzip, seine These ist, die gesamte moderne Physik ist falsch.
Ja,
da, und
ja,
alle Stringtheoretiker sind Idioten und haben keine Ahnung von irgendwas. Also wie gesagt, ich habe das Buch mal rezensiert. Das ist im Wesentlichen eine Wissenschaftsbeschimpfung, wo halt irgendwie erzählt. Also irgendwie alles seit Einstein und Heisenberg und so weiter, das waren die letzten vernünftigen Physiker und alles danach ist nur noch Unsinn. Also Higgs-Teilchen, Teilchenphysik, Standardmodell, Urknall ist alles Unsinn. Dunkle Materie, dunkle Energie ist alles böse. Und er schimpft halt in seinen Büchern da ständig darauf, auf die ganze moderne Wissenschaft, ohne aber halt irgendwie zu erklären, was denn stattdessen sein könnte. Und irgendwie muss man die Welt ja erklären. Wir haben ja jede Menge Beobachtungen, die eine Erklärung brauchen. Und die Dinge, die wir eben momentan eben haben in der Wissenschaft, ist halt die beste Erklärung, die wir momentan haben. Mhm. Und in den Büchern von Unziger steht halt einfach...
Jetzt weiß ich, wo ich die Unziger her habe.
Alles nicht und ist halt... falsch.
Aus den Kommentaren zur letzten Sendung, da hatte jemand den Unziker verlinkt und deine Rezension verlinkt.
Das, weiß das ich, kann ich gut Unziker sein. Also, aber der hat eben auch vor kurzem, eben, vielleicht habe ich das auch gerade, vielleicht kam das auch irgendwie als Anregung über die Kommentare. Also, da hat eben auch bei Telopolis einen Artikel geschrieben über irgendeinen anderen Typen, irgendwie so einen Radiologen, Radiomediziner, der sich irgendwie die These ausgedacht hätte, dass die Sonne nicht gasförmig ist, sondern aus flüssigem metallischem Wasserstoff besteht, woraus dann irgendwie, und der hat auch irgendwie einen Urknall, hat er auch widerlegt, meinte und so weiter. Und da hat halt irgendwie, ja, ist halt eine typische Kränkung. Wenn halt irgendwie Wissenschaftler, die halt auf dem einen Gebiet gut sind, meinen, sie können dann irgendwie andere Sachen machen und dann machen sie halt Unsinn und da irgendwie auch Unsinn.
Benveniste.
Genau, ja. Und Unziger hat eben auch bei Telepost einen Artikel geschrieben, wo halt auch im Wesentlichen schreibt, ja, das ist alles ganz interessant und ganz, ganz cool und kann ja doch so sein und weil auch ist das so ein typischer Artikel, wo halt im Prinzip nichts Konkretes drinsteht. Ich habe mir die Arbeiten dann angeschaut, der hat halt irgendwie 40 Argumente für die flüssige Metallsonne und wenn du die durchliest, das sind halt irgendwie Argumente, ja, und die Wissenschaftler, wenn sie die Sonnenoberfläche beschreiben, dann schreiben sie da Boil, also Brodeln und sowas und Brodeln können ja nur Flüssigkeiten, also muss das flüssig sein. Und anderen Kram, wo halt irgendwie merkst, der hat halt einfach, der sieht halt überall Mysterien in der modernen Astronomie, die er mit seiner Theorie erklären will. Und diese Mysterien existieren aber nur, weil er nicht genug, ne, weil er nicht genug Ahnung hat von Astronomie. Also wenn du keine Ahnung nicht fundamental Ahnung von einem Gebiet hast, dann erscheint dir halt sehr viel mysteriös.
Ja.
Und dann fängst halt an,
ja, das ist halt, dir
selbst erklären
auszudenken. Das ist halt das Katastrophale, dass die Telepolis solche Dinge ungeprüft einfach durchlässt. Da kann halt, also ja, das ist mittlerweile, und ich habe halt wirklich ein Problem, also ein Freund von mir hat ein paar Beiträge in der Telepolis geschrieben und hat dann irgendwann auch gesagt, ich höre damit jetzt auf, weil alleine der Umstand, da zu schreiben, während der ganze Unfug da drumrum steht, also es ist halt kein ordentliches publizistisches Umfeld, sondern das sagt ja auch was über die, wie soll ich sagen, darüber aus, wes Geisteskind der Autor ist, der da schreibt. Also selbst wenn du was Seriöses mitzuteilen hast, guckst du dir ja vorher an, wo du es veröffentlichst.
Ja,
und die Telepolis ist eigentlich, ich finde die, das ist halt, das kann man als aus so Entertainment-Gründen lesen, ja, aber das ist, ich kann da überhaupt nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie, was kann ich von dem ernst nehmen, was da steht. Wenn da solche Vögel wie dieser Unziger schreiben oder hier der, wie hieß der, Bröckers seine 9-11-Verschwörungsdinger da hochzieht. Wie kann ich denn noch unterscheiden, was da Sinn und Unsinn ist? Und dann muss ich mich einfach darauf verlassen können, dass Autoren, die seriös sind, von vornherein ausschließen, da zu publizieren, weil es notwendigerweise ist, dass ich sie für unseriös halte, weil ich keinen Maßstab mehr habe.
Das Dilemma zwischen Qualität und Reichweite. Also wenn man fragt, irgendwie, was jetzt nicht passieren wird, aber wenn man mir jetzt zum Beispiel anbieten würde, ich kriege jeden Tag eine tägliche Astronomie-Kolumne in der Bild-Zeitung. Ich meine, mehr Öffentlichkeit könnte ich gar nicht haben. Wenn es mein Job ist, den Menschen Astronomie zu vermitteln, dann könnte mir nichts Besseres passieren, als quasi in der Bild-Zeitung das zu machen, weil da habe ich die maximale Reichweite.
Ja.
Andererseits stellt sich die Frage, was passiert dann, wenn ich jetzt in der Bild-Zeitung schreibe? Wie
ganz einfach, kann man, wie kann ich wissen, dass
in
einem Medium, dem, um es mit Stefan Niggemeier zu sagen, ich finde, er hat das sehr hübsch formuliert mal, in einem Medium, dem im Zweifelsfall die Wahrheit egal ist, wie kann ich wissen, was dort die Wahrheit ist und was nicht?
Genau.
Ich kann es nicht wissen, also muss ich davon ausgehen, dass alles die Unwahrheit ist, weil ich zumindest an einigen Stellen schon mal nachweisen konnte, dass es die Unwahrheit war. Das ist halt ja, das Problem. Das sehe ich in der Telepolis leider genauso. Und die war früher, hatte ich das Gefühl, wäre das nicht ja, so schlimm gewesen.
Ist, ich habe es nicht so den ganzen Technik-Kram.
Kommen wir doch mal wieder so zurück so zu, genau. So, ich habe auch noch ein Physikthema. Da dachte ich, könnte ich ja, doch auch noch mal irgendwie, und zwar mit richtiger Physik, mit zum Anfassen, so oder mehr oder weniger zum Anfassen. Physik. Echte Physik, deutsche Physik.
Glühbirnen dazu, die leuchten.
Genau. An der TU München, sehr schön, TU München, haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, Graphen kann sehen. Habe ich jetzt für den Reim, habe ich mir extra so aufgeschrieben, als ich es
gelesen habe. Was sieht das Graphen so?
Die haben, und das ist eigentlich ganz schön, die haben eine künstliche Netzhaut aus Graphen gebastelt.
Ah, okay.
Und haben damit zwei wichtige Dinge in den Griff gekriegt, nämlich einmal die Abstoßungsreaktion, die normalerweise so Implantate haben. Graphen habe, sagen die, eine hohe Biokompatibilität. Ist also sehr flexibel, chemisch sehr beständig, darum ist es sehr gut zu transplantieren anscheinend. Und es ist ein sehr, sehr guter Leiter. Und du willst ja, wenn du die Netzhaut ersetzt, irgendwas haben, was elektrische Impulse ins Gehirn weiterschiebt. Und das scheint Graphen besonders gut zu können.
Das sind quasi Graphenaugen.
Genau, kannst du also Netzhäute aus Graphen bauen. Finde ich ganz cool. Ich finde das so schön, dass dieses Zeug irgendwie gefühlt vor 3-4 Jahren das erste Mal in meiner Wahrnehmung aufgetaucht. Und auf einmal ist an jeder Ecke poppt so Graphen hoch und was man damit alles noch Cooles machen kann. Ja, so ein bisschen wie Hanf.
Ja, das ist die Zukunft. Graphen und Hanf.
Graphen
die und Raumstation der Zukunft wird das Graphen und Hanf
genau.
sein.
Genau, damit fliegen wir zum Mars und dann bekiffen wir uns da mit unserem eigenen Raumschiff.
Genau, Graphen und Hanf. Ja, wahrscheinlich kann man es rauchen, auch noch Graphen und wird high davon.
Das genau, auch Graphen rauchen.
Ja, hier, Physiker, probiert das mal aus. Ob man da irgendwie high wird, wenn man das, irgendwie das Kohlenstoff, also das ist vermutlich, kannst auch einen Bleistift rauchen wahrscheinlich, das ist der gleiche Effekt. Ja. Ich weiß nicht, was das bringt. Ja, apropos, Bro, ich hätte noch, ich weiß nicht, ob wir noch schon langsam zum Ende kommen wollen. Ich habe jetzt hier zwei schöne absurde Geschichten.
Zwei schöne absurde Geschichten, auch ich habe noch so viele schöne Psychologie-Themen. Ja.
Ich Ach Gott. Nicht allzu
viel Zeit. Also, wir haben ja,
so 10 Minuten oder sowas, geht's noch ungefähr.
Na okay, nee, komm, dann mach doch mal nicht. Also was ich toll fand, ist, hast du das von dem Narzissmus gehört? Narzissmusstudie? Ohio State University.
Ich habe gehört, dass es eine gibt, aber ich hab nicht gelesen, was passiert ist
damit. An der Ohio State University sind sie hingegangen und haben geguckt, also es gibt halt so standardisierte Tests, um Narzissmus in Personen rauszuforschen. Und Ohio State-Wissenschaftler sind halt hingegangen und haben gesagt, wir probieren mal was ganz anderes. Haben sich Narzissten gesucht und haben gefragt, sind sie ein Narzisst? Stellt sich raus, die Narzissten sagen ja, und zwar genauso gut wie die Standard-Narzissmus-Studie mit dem Test, 30 Fragen oder sowas Test ist es. Also anstatt dieser 30 Fragen, aus denen man dann irgendwas extrapoliert und weiß, der Typ ist so und so narzisstisch, kannst du halt einfach fragen, auf einer Skala von 1 bis 7, wie narzisstisch sind sie? Und das Ergebnis ist identisch. Was sie darauf zurückführen, dass Narzissten so sehr von sich überzeugt sind, dass sie besser sind, dass sie sich auch trauen, das laut zu sagen. Das fand ich sehr, sehr schön. Cool. Dann hatten wir noch was, ich pflüge da mal schnell durch.
Ja, pflüge.
Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass dein Chef wahrscheinlich ein Psychopath ist.
Ich bin aber bei mir selbst angestellt.
Also ja, dann bist du der Psychopath. Ja. Sie haben halt geguckt, haben 203 Führungskräfte abgeprüft, auch so, ne? Auch gibt's ja immer diese Standardtests, Checkliste Psychopathie, und haben bei 6% der Führungskräfte potenzielles Psychopathentum gefunden. In der Bevölkerung ist es nur mit 1% vertreten. Noch interessanter fand ich, dass wenn die Leistungsbewertungen dieser Führungskräfte analysiert wurden, sind die 9 Verhaltensauffälligen, also die 9 Psychopathen aus diesen 203 Führungskräften, die 9 Verhaltensauffälligsten sind als hervorragende Kommunikatoren, raffinierte Strategen und kreative Innovatoren bezeichnet worden. Das heißt, sie sind auch noch, deren Psychopathie ist gut bewertet worden.
Ja, das ist, glaube ich, auch schon früher bekannt. Also wenn das quasi das quasi in der Gesellschaft, die wir haben, halt quasi alles, was irgendwie extrovertiert ist, dass das halt in der Gesellschaft, so wie es jetzt ist, halt stark positiv selektiert wird. Ja, also je extrovertierter du bist, desto leichter kommst du voran.
Ja.
Und da ist irgendwie, ein Psychopath ist jetzt nicht unbedingt die klassische Definition von extrovertiert, aber ist halt durchaus was, so eine Eigenschaft, die halt irgendwie auch dazugehört.
Die Sendung heißt Wissenschaft. Normalerweise mache ich das eher selten, aber ich muss dich korrigieren. Das Wort heißt extravertiert, nicht extrovertiert. Ja, man ist introvertiert und extravertiert.
Aha. Wieder was gelernt.
Endlich mal ordentlich klugscheißern. Geht noch weiter. Also der Studienleiter sagte halt, dass Menschen mit psychopathischen Merkmalen halt ihre Kollegen schneller durchschauen. die Schwächen der anderen nutzen und sie zum eigenen Vorteil ausnutzen können und viel besser erkennen, welche Entscheidungen sie zum gewünschten Ziel führen. Und jetzt kommt's. Auf dem Weg, Zitat, auf ihrem Weg an die Spitze der Karriereleiter übernehmen Psychopathen kaum Verantwortung. Das finde ich ein interessantes
Ding. Auf der Spitze meucheln sie die Konkurrenten hinter.
Na, tun sie ja, wenn sie die Verantwortung, tun sie ja letztlich, ne? Weil wenn sie keine Verantwortung übernehmen, muss irgendjemand anders über die Klinge springen. Selbst jemand, der vielleicht gar nicht in der Verantwortung war. Das finde ich ein ganz interessantes Ding. Passt also, übrigens auch zu einer sehr schönen Doku, die ich mal gesehen habe. Die hieß The Corporation. Haben auch ein paar Kanadier, glaube ich, gedreht. Und die haben gesagt, wenn die Konzerne vor Gericht wie Personen behandelt werden wollen, dann behandeln wir die jetzt auch mal psychologisch wie Personen und gucken uns an, was für ein Typ ist der Konzern eigentlich? Stellt sich raus, der Konzern ist ein Psychopath.
Ja, alles Psychopathen.
Alles Psychopathen.
Ja, und gut, ich fange mit Politik vor allem gar nicht erst an.
Jetzt, aber die traurigen Sachen mit Obdachlosigkeit und psychischen Krankheiten, die lasse ich jetzt mal weg.
Ja, aber ich könnte beim Thema Psychopathen anknüpfen. Also, du kennst ja die Homöopathen ohne Grenzen, oder?
Ja, oh ja.
Ja, genau. Das ist jetzt in den letzten Tagen im Internet überall aufgepoppt, die Frage, ob die Homöopathen ohne Grenzen jetzt schon unterwegs sind nach Afrika, um dort Ebola zu heilen.
Ja, stellt sich raus, sie sind es.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe auf deren Homepage geschaut, weil da stehen ja immer die aktuellen Projekte, was sie alle wie gerade machen und so weiter. Weil ich dachte, vielleicht sind sie ja, kann man mal gucken.
Ja.
Habe ich aber nichts gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist hier einen Jeremy Scher mit seiner Frau Camilla, der nach Tansania gezogen ist, um dort die Menschen mit HIV-AIDS zu behandeln. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit dieser Erkrankung kommt er zu dem Schluss, dass die AIDS-Erkrankung ein eigenständiges Miasma darstellt.
Ach du Scheiß, Miasmentheorie.
Vorgehensweise bei der Entwicklung des miasmatischen Konzepts stellt er symptomreihen zusammen und sucht die geeigneten homöopathischen Arzneien. Also anscheinend tun sie jetzt hier irgendwie nicht Ebola behandeln, aber zumindest wird die Miasma-Theorie weiterentwickelt, um den Menschen in Afrika AIDS zu heilen.
Das ist doch furchtbar. Ich habe noch eine erfreuliche Meldung, und zwar ein Spiel. Die Max Plancker in... Verdammt, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Max Planck, also irgendwelche Max Planck Wissenschaftler, und zwar aus dem Projekt Brainflight, haben ein Spiel entwickelt. Und zwar ist das sowas wie ein Gehirnseti. Sie haben ein Mäusegehirn modelliert und würden ganz gerne sehen, wie laufen denn da eigentlich die Informationsflüsse durchs Mäusegehirn, wenn das Gehirn irgendeine Entscheidung trifft. Jetzt hast du halt das Problem, immer wenn eine Verzweigung da ist, kannst du auch in die falsche Richtung gehen. Ja, du siehst zwar dein Ziel, wo du hin willst, aber du siehst mehrere Wege, die dahin führen. Der Computer kann das nicht so gut simulieren, der irrt sich auf dem Weg zum Ziel. Der Mensch irrt sich aber nicht so sehr auf dem Weg zum Ziel, weil der in der Lage ist, offensichtlich eine etwas abstraktere Position einzunehmen oder eine etwas überblicksartigere Position einzunehmen. Das Problem ist, sie brauchen extrem viel Zeit, ich weiß gar nicht, 200.000 Arbeitsstunden oder sowas, um tatsächlich alle Wege da einmal durchsimuliert zu haben durch dieses Gehirn. Und haben darum ein Spiel gebaut, das heißt halt Brainflight. Kannst du hier laden, kannst mit rumfliegen durch das Gehirn und kannst halt vom Start zum Ziel kommen und dabei dem Computer beibringen, wie das geht. Also praktisch aktiv Wissenschaft, Citizen Science sozusagen zu betreiben.
Ach, sind da noch mehr so kleine, weiß nicht, Viren, die rumlaufen, die ich irgendwie abschießen kann von oben oder so?
Weiß ich nicht, ich hab's noch nicht geladen, muss ich ehrlich zugeben.
Da kann man alles modifizieren. Kann man irgendwie so Counter-Strike-mäßig irgendwie im Gewehr, ob du das durchfliegst oder irgendwie als Soldat durchläufst oder so, musst dann irgendwie die böse Virenattacke zurückschlagen. Der amerikanischen Marine oder was auch immer wieder rumläuft, kann man doch sicher noch diversifizieren, das Ganze. Mhm. Ja. Bevor wir jetzt irgendwie so komisch
ohne einen Knall
ausblenden, dann erzähle ich nochmal kurz hier, wir können uns das ganze Weltraumprogramm sparen.
Okay.
Die Suche nach Außerirdischen sparen.
Ja.
Sagt Ken Ham, ob du den kennst.
Ken Ham,
kenn ich. So ganz einer von den prominentesten amerikanischen Kreationisten. Der hat jede Menge Vereine, Organisationen, Dings gegründet. Ich glaube auch dieses komische Kreationistenmuseum hat er auch gemacht, genau, was es da gibt. Und der hat gesagt, wir können uns das ganze Weltraumprogramm sparen, denn selbst wenn es Aliens gibt, dann sind die alle sowieso verdammt, denn laut Bibel ist eben Gott Mensch geworden und nicht Alien, aber laut Bibel ist auch die komplette Schöpfung durch den Sündenfall beeinflusst. Das heißt, die komplette Schöpfung inklusive Aliens ist quasi durch den Sündenfall, Sünden sind Sünder, ja, kommen in die Hölle, aber nur die Menschheit ist erlöst, weil eben Gott Mensch wurde und nicht Alien oder Klingone oder sonst irgendwas. Das heißt, wir sind erlöst, die Aliens sind in der Hölle und es bringt doch nichts, dahin zu fliegen und denen irgendwie zu bekehren, zu versuchen oder sonst irgendwas. Also alles, was wir da draußen finden, sind irgendwie zur Hölle verdammte Aliens und drum können wir uns die ganze Raumfahrt sparen, sagt Ken Ham, der Kreationist.
Ich kriege gerade eine Nachricht aus der Regie. Sekunde.
Schwachsinnige! Euer Bus fährt!
Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.